What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, zu einer neuen Episode vom fünften Viertel. Und der liebe Björn ist auch wieder zurück aus Orlando und Miami, auch wenn er noch mit einem Jetlag gerade eben bis 15 Uhr geschlafen hat und wir deswegen jetzt abends aufnehmen, aber kein Problem.
So sieht's aus. Yes, willkommen zurück. Für mich selber, für euch, Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Max hat recht, deswegen nehmen wir heute Montagabend schon auf. Also der Jetlag knallt mies rein und deswegen hatte er auch die richtige Idee, weil normalerweise recorden wir Dienstagmorgen um 10 Uhr und da hat er schon recht, wenn er sagt, ey, das ist doch komplett unrealistisch, dass du morgen um 10 Uhr im Studio sitzt. Und ich habe wirklich versucht, ey Max, ich habe echt mein Bestes gegeben. Ich habe gleich, als ich angekommen bin, haben wir beide ja sofort kommentiert, den Doubleheader. Ich habe dann die gesamte nächste Nacht quasi durchgemacht und habe wirklich mein Bestes gegeben, auch tagsüber nicht so viel zu schlafen, damit ich dann abends gut einschlafen kann, hat aber gar nicht funktioniert. Bin erst um 3 Uhr nachts ins Bett gekommen, hab dann geschlafen, ja, bis, wie du gesagt hast, so bis 14, 15 Uhr heute. Deswegen, nee, es passt perfekt. Wir recorden jetzt Montagabend, 19.30 Uhr, haben eine vollgepackte Folge für euch. Wir sprechen über die All-Star-Reservisten, über die All-Star-Starter. Wir haben eine Starting Five dabei, wir haben bester Moment, nervigster Moment. Wir haben alles heute mit dabei, Freunde.
Frage, das heißt, du bist am Samstag, als wir kommentiert haben, du bist danach nicht schlafen gegangen?
Nein, ich habe die Nacht durchgemacht, weil ich mir dachte, ey, das ist doch jetzt das Schlauste, weil dann bin ich so müde, dass ich am nächsten Abend einschlafen kann. Okay. Aber das hat gar nicht funktioniert, wirklich überhaupt nicht. Stattdessen war ich dann bis 3 Uhr nachts wach und jetzt haben wir den Salat.
Ja, auf jeden Fall erstmal riesen Respekt an dich, weil man muss sagen, also es hat super viel Spaß gemacht und ich kann es auch vorwegnehmen. Das ist auf jeden Fall für mich auch der beste Moment mitunter der Woche gewesen, dass wir beide das kommentieren durften, ne? Aber aus den USA zu kommen, zu landen, nach Hause, ins Studio und dann, ich glaube, wir haben 7 Stunden oder sowas, alles zusammengenommen, haben wir dann kommentiert. Ja. Das ist halt schon echt krass, vor allen Dingen, wenn du halt auch noch den Jetlag hast, aber es war trotz allem geil. Vor allem, mir ist aufgefallen, das war für uns beide eine Premiere. Ich habe noch nie mit dir kommentiert und du auch nicht mit mir. Es war immer eine andere Kombi. Ich habe einmal mit Siebes, wir haben einmal zu dritt, aber wir beide haben noch nie zusammen kommentiert. Das war das erste Mal.
Ja. Aber du hattest auch recht, du hast, ich weiß nicht, wann du es mir geschrieben hast, ich glaube irgendwann zwischendrin, weil wir gehen ja in den Auszeiten, gehen wir ja immer raus. Das liegt übrigens nicht an euch, an uns Leute, wir würden gerne auch in den Auszeiten weiter kommentieren, weiter gerne on air bleiben, aber das hat ein bisschen, wie soll ich sagen, das hat Gründe, die mit dem League Pass zusammenhängen, also da können wir leider nichts machen. Wir würden gerne draufbleiben, aber dürfen wir nicht. Aber was wir sagen können, ist, manchmal schreiben wir dann in den Auszeiten und ich glaube, du hast irgendwann in einer Auszeit gesagt, so, ja gut, wegen Chemistry oder wegen Rhythmus habe ich jetzt mir bei uns beiden gar keine Sorgen gemacht. Und dann wurde mir das auch erst klar, so ja, ey, an sich ist das für uns ja auch nur ein sehr, sehr langer Podcast, wo wir aber halt einfach auch über ein Spiel reden können. Deswegen vom Rhythmus her funktioniert super. Das Einzige, was hier und da mal war, das habe ich auch on air dann angesprochen, ist, dass man mal sich ins Wort fällt und es liegt einfach daran, dass wir halt nicht nebeneinander sitzen und manchmal nicht den Einsatz vom anderen mitbekommen. Aber abgesehen davon, ja, hat's mega Bock gemacht, hat mega funktioniert, Technik hat gehalten, das ist auch nicht immer sicher bei 7 Stunden Broadcast. Also ja, ich bin zufrieden. An der Stelle auch mal danke, Leute von uns beiden, dass ihr mit am Start wart. Also wir haben gute Nachrichten bekommen dazu, wir haben währenddessen Nachrichten geschickt bekommen. Also großes Dankeschön dafür.
Ich werde heute auf jeden Fall die Stimme in unserem Ohr vermissen, die dann runterzählt, die dann sagt,
ja, ey, das ist so stressig.
Also jedes Mal, wenn wir in eine Pause gehen müssen, dann haben wir quasi die Regie auf dem Ohr, die dann runterzählt und dann musst du halt schauen, dass du ungefähr bei 0 eigentlich perfekt rauskommst und manchmal bist du aber schon bei 2 und bei 1 fertig und ja, ganz, ganz wild. Aber hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, auch wenn das erste Spiel die Pistons gegen die Wizards war, aber ey, trotz allem, es waren geile Aktionen mit dabei. Und die Pistons haben sogar ein Spiel später gegen die Oklahoma City Thunder haben sie sogar gewonnen und Durant hat ein 2020 Double-Double aufgelegt.
Ja, also wollte ich gerade sagen, wir haben immerhin eins der besten Teams der NBA hier kommentiert, weil die Pistons haben einfach mal OKC weggehauen, ohne Cade Cunningham, muss man dazu sagen. Das ist unfassbar. Also das Spiel muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Das wird noch eine KBJ-Show extra Bonusfolge geben, weil das ist ja absurd.
Pistons-Show.
die Detroit Pistons-Show oder die Show fürs schlechteste Team der NBA-Geschichte. Ja, krass. Also, aber es geht ja sowieso mega wild geradezu. Gegen wen haben die die Wolves haben gegen Charlotte verloren, ne? Obwohl Towns 62 Punkte gemacht hat. Also es gehen gerade sowieso so wilde Sachen ab in der NBA. Der eine hat geschrieben, das fand ich mega witzig, der hatte irgendwie geschrieben so, January Basketball is a lawless land. Also da herrschen keine Gesetze. Es gibt im Januar Basketball einfach keine Gesetze.
Das stimmt, ja. Aber der Januar-Basketball ist jetzt auch bald vorbei und dann geht's Richtung All-Star-Weekend und deswegen sprechen wir auch heute über die All-Star Reservisten. Björn hat es vorher nachgeschaut. Von Donnerstag auf Freitagnacht wird es dann quasi bekannt gegeben. Wir geben heute schon unsere Meinung ab. Und ja, dann die Trade-Deadline. Also Leute, ich sag euch ganz ehrlich, es ist sehr, sehr ruhig. Wobei es eigentlich ruhig sein sollte. Also mal gucken, ob da noch was passiert. Ich bin gespannt. Aber ja, hey, ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Das heißt, wir machen heute ganz entspannt All-Star, Reservisten. Und nächste Woche besprechen wir dann hoffentlich 5 Trades. Das wäre am geilsten. Ja.
Und am Ende wird sowieso jeder Kandidat immer zu den Lakers getradet, Leute.
Die Lakers haben nach der Trade-Deadline 21 Spieler.
Ja, also die haben Zach LaVine, die haben DeJounte Murray. Die bekommen jeden, den sie haben wollen. Und der Gegenwert, den sie geben, der muss auch gar nicht dementsprechend, was die Spieler bieten. Bei den Lakers zählen andere Gesetze. Auch wieder der Januar. Im Januar gelten andere Gesetze.
So sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, wir starten erstmal rein mit der Starting Five. Da machen wir unsere Kategorien und dann gucken wir gemeinsam auf die All-Stars und sprechen auch nochmal ganz kurz auf die All-Star-Starter, falls das irgendjemand von euch nicht mitbekommen haben sollte. Dann let's go.
Yes, wir fangen an mit der Starting Five und das erste ist eine Schätzfrage für euch da draußen und für Max. Es hängt ein bisschen damit zusammen, ob du das Warriors-Lakers-Spiel in voller Länge gesehen hast, weil da haben sie drüber geredet, aber vielleicht hast du es auch nicht mitbekommen oder nicht so ganz mehr im Ohr. Jedenfalls, gegen wie viele Vater-Sohn-Duos hat LeBron James in seiner Karriere gespielt?
Okay, ja. Warte. Ja, ich verstehe die Frage. Wow.
Also für alle da draußen vielleicht auch, aber ich denke schon, dass man es checkt, aber ich werfe euch jetzt mal einfach einen Namen rein. Gary Payton und Gary Payton der Zweite.
Genau,
das richtig. Ist Vater-Sohn-Duo, gegen die LeBron beide gespielt hat. Es ist ein bisschen schwierig von den Namen, denke ich, wenn man, also weil es geht viel um Roleplayer. Es sind natürlich einige Spieler, die so Anfang 2000er noch gespielt haben. Das ist halt genau die Zeit, wo ich zum Basketball gekommen bin. Deswegen sagen mir die meisten davon was oder alle. Aber wenn man da jetzt damals noch nicht da war, dann kennt man die auch nicht so krass. Deswegen denkt ein bisschen Roleplayer-mäßig. Ich guck mal, heutzutage, bis auf einen sind es eigentlich auch alles Roleplayer, also die Söhne, gegen die er spielt. Aber du kennst die meisten aus der heutigen Zeit auf jeden Fall.
Ja, ja. Ich denke gerade an Jabari Smith Jr., der hat doch zu LeBron James gesagt, hey, du hast gegen meinen Dad gespielt.
Ja, feel old yet.
Okay, also dann sind wir auf jeden Fall schon mal bei 2, weil ich krieg niemals alle zusammen, deswegen brauche ich das gar nicht probieren. Ich muss jetzt
schätz einfach.
Ja, ich denke. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich über 10 oder unter 10 gehe, aber ich denke, es werden wahrscheinlich tatsächlich über 10 sein. Deswegen sage ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus 12. Keine Ahnung.
Ja, du bist sehr gut dabei. Es sind genau 10.
Ah, es sind genau 10, okay.
Es sind genau 10 und ich lese jetzt mal für uns alle vor. Also der Star-Sohn, über den ich gerade gesprochen habe, ist Jalen Brunson. Sein Dad Rick Brunson, dann Gary Payton und Gary Payton der Zweite, Gary Trent und Gary Trent Jr., Kenyon Martin und Kenyon Martin Jr., Jabari Smith Jr., dann Adrian Griffin und AJ Griffin, Juwan Howard und Chet Howard, Samaki Walker und Jabari Walker, Glenn Robinson und Glenn Robinson der Dritte und Dale Davis, das wusste ich zum Beispiel nicht, Dale Davis und Tracy Jackson Davis. Also Jackson Davis ist der Sohn auch von einem NBA-Spieler, hätte ich aber auch nicht mehr gewusst.
Wenn jemand weiß, Alter, dann kannst du dir echt auf dem Arm Experte schreiben. Experte.
Ja, das stimmt. Okay. Nee, genau, das sind die 10 Vater-Sohn-Duos. Okay, aber du warst gut dabei, du hast gesagt 12. So, nächste Frage. Die fand ich eigentlich, also ich fand die Idee ganz cool. Ich finde, wir können das ruhig öfter machen. Und zwar, wir haben ja schon öfter mal Start, Bench, Cut gemacht. Mhm. Und diesmal starten und benchen und cutten wir aber bestimmte Konzepte oder Ideen. Und ich sag dir jetzt die Ideen. Mhm. Die erste Idee ist, die NBA braucht einen kürzeren Schedule. Die zweite ist, die erste Runde muss auf Best of 5 verkürzt werden. Und die dritte ist, die Bilanz sollte weniger Einfluss auf den MVP haben wie bisher. Weil aktuell ist ja der MVP eigentlich immer nur Top 2, Top 3 in deiner Conference, sonst kannst du es vergessen. Und letzte Woche haben wir da auch drüber geredet. Deswegen, welche dieser Ideen startest du, welche benchst du und welche würdest du komplett rausschmeißen?
Also ich starte auf jeden Fall den kürzeren Schedule, weil ich glaube, das ist von jedem so ein bisschen der Traum, einfach zu sagen, selbst 65 Spiele sind ja noch unglaublich viel. Also da kannst du ja nicht mal sagen, die Spiele haben dann mehr Bedeutung, wenn man jetzt auch wieder die NFL vielleicht in den Playoffs ein bisschen verfolgt hat, jetzt auch wieder gestern Abend. Da merkst du halt, das ist halt do or die. Das wirst du halt niemals hinkriegen. Auch vom Spielplan her, ich weiß nicht, in der NFL sind es, glaube ich, ja, wie viele Spiele haben die? 15?
30? Bin ich so falsch? Ich dachte, die hätten vielleicht mehr Playoffs. Warte mal.
Ich glaube, es sind tatsächlich bloß irgendwie so 16. 30 wäre schon sehr, sehr viel.
Jo, du hast recht. Regular Season dauert 18 Wochen, in denen jedes Team 17 Spieler austrägt. Okay, und wie viele Playoff-Spiele gibt's? NFL-Playoff-Spiele, wie viele? 4 Runden.
Ja, genau.
Okay, also bist du so bei 20. Wildcards
und so weiter, ja.
Genau, also sagen wir mal, du bist so bei 20, 21 Spielen in der NFL, ja.
Genau, also da wirst du dann natürlich niemals hinkommen, aber trotz allem, ich würde sagen, 65 Spiele. Es ist einfach auch wirklich, muss man sagen, von der Berichterstattung her ist es manchmal schon echt tough, weil du hast gar keine Zeit irgendwie, das alles mal auch sacken zu lassen und auch mal selber irgendwie auch mal Dinge in Ruhe zu analysieren. So, wir hatten die 70 Punkte von Embiid, 62 von Towns, dann kriegst du am nächsten Abend kriegst du direkt 73 von Luca, dann kriegst du, keine Ahnung, 64 von Devin Booker. Das hätte natürlich auch mit einem kürzeren Spielplan passieren können, ja, ich weiß. Aber ich glaube, so overall wäre es einfach schön, wenn man auch einfach mal ein paar, wir beide sagen ja immer, wie schön das mal ist, wenn mal irgendwie ein Feiertag ist und es mal ein Tag Pause. Yeah. Und das würde der NBA einfach gut tun. Und die anderen beiden Ideen sind irgendwie nicht, klar, natürlich erste Runde, Best of 5 hast du gesagt, oder? Erste Runde.
Darüber habe ich dich schon oft reden hören, deswegen dachte ich, du startest die Idee vielleicht sogar.
Ja, aber sie ist, also das ist halt, wäre schön, aber jetzt nicht so, dass ich sie starten würde. Und das dritte war MVP, gell, dass der Rekord weniger zählt.
Genau. Oh.
Ich bin halt schon der Meinung, als MVP, du solltest halt schon auch irgendwie Winning Basketball spielen, oder? Wie siehst du das?
Ja, es stimmt. Ich glaube, Gilbert Arenas war es, bei dem ich einen interessanten Take gehört habe, weil der meinte so, ey, most valuable player müsste doch eigentlich der wertvollste Spieler der Liga sein. Und wenn du sagst, der Liga, dann kann natürlich, sagen wir mal, ein 2006er Kobe, wo die Lakers einfach nicht gut waren und Kobe hat die mit dem 81-Punkte-Spiel und insgesamt einem über 30-Punkte-Durchschnitt, der damals noch viel, viel mehr bedeutet hat, weil einfach viel weniger gescored wurde. Damit hat der seine Lakers halt in die Playoffs oder zumindest da in diese Sphäre halt irgendwo gespielt. Und wenn du das dann vergleichst mit einem anderen Spieler, der vielleicht bei seiner Mannschaft einen guten Record hat und da dann der beste Spieler ist, das bedeutet doch nicht im Umkehrschluss, dass der wertvollste Spieler der Liga war. Also das ist die Idee dahinter, der Gedanke dahinter. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, dass ein MVP auch seiner Mannschaft zu solchen Erfolgen verhelfen sollte, dass es einfach zu einem guten Record reicht. Also jetzt gerade, wenn wir die drei großen Big Men in der NBA nehmen, die haben alle einen super Record. So, ja. Und damit kannst du einfach sagen, ey, die sind die wertvollsten Spieler der NBA, ist einfach so. Aber das ist halt auch so Luka Doncic ein bisschen bedingt. Letzte Woche habe ich viel drüber geredet, dass ich gesagt habe, ey, ich will Lukas Namen gar nicht mehr hören in dieser Debatte, weil es ist einfach ein Ausschlusskriterium, dass er den Record nicht hat, also reden wir nicht drüber. Aber an sich, wenn du guckst, was Luka macht, vergleichsweise mit einem schwächeren Team als die meisten anderen Top-Contender haben auf den MVP, dann ist es eigentlich fast unfair, dass wir kategorisch sagen, ja, aber Luka hat keine Chance. Weißt du, wie ich meine?
Stimmt, ja, es stimmt auf jeden Fall. Ja. Ich würde es, also rein mathematisch mal ran, ich würde es nicht nehmen, weil die 82 Spiele, die sind fest, die gibt es wirklich. Und das, worüber wir gerade eben sprechen, das steht auf keinem Papier geschrieben. Das ist einfach
das
nur.
Stimmt.
Das ist einfach nur unsere. Wie sagt man?
Die Historie, die genau Kriterien, die Historie, die wir selber festgelegt haben, also die Voter festgelegt haben. Wir beide haben ja noch kein Vote.
Noch kein Vote. Es gab schon echt ein paar Jahre in der Vergangenheit, wo du immer einen Case hättest aufmachen können. Ich erinnere mich auch an ein Jahr, wo ich auch gesagt habe, eigentlich hättest du auch Stephen Curry den MVP geben können. Da waren die Warriors auch irgendwo sowas. Im Play-In und ohne. Also okay, um die Frage mal irgendwie zum Abschluss zu bringen. Ich starte die Saison kürzen. Ich benche das mit dem MVP.
Okay.
Und ich cutte das mit der ersten Runde, weil das ist zwar was ich ganz gerne hätte, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, das verändert irgendwie das komplette Marketing der NBA und die Fans rasten aus, wenn in der ersten Runde, wow, nur noch Best of Five.
Okay, ja, alles klar. Ich glaube, ich würde, lass mich überlegen. Ja, ich wäre wahrscheinlich, ich glaube, ich hätte es mit dem MVP wahrscheinlich sogar gecuttet und hätte die erste Runde auf Best of Five gebencht. Einfach deswegen, weil ich weiß, dass wir beide uns halt immer denken, jedes Jahr, wenn wir dann auch über die Playoffs so berichten, dann sagen wir immer so, ey, bestimmte Erstrunden-Matchup, so hört doch einfach auf zu spielen, jetzt es reicht. Wir wissen, dass die andere Mannschaft keine Chance hat bei dem 1-8er-Matchup oder 1-10er-Matchup oft. Und jetzt kommen natürlich die Leute und sagen, ja, und was war letztes Jahr mit Miami gegen die Bucks, als Miami als Play-In-Team die Bucks rausgehauen hat. Ja, natürlich gibt es auch solche Serien, aber meistens sind die seltener. Man könnte echt gerne einfach machen, so, ey, welches Team zuerst 3 Spiele gewinnt. Oder was man, finde ich, machen könnte, ist, wenn es 3-0 steht, könnte man die Serie einfach beenden.
Das
wäre vielleicht
gut.
Noch ein Konzept, genau. Ja, weil dann hast du eh keine Chance mehr. Keiner holt 0-3 auf. Okay, nächste Frage. Die kannst du schnell beantworten. Du warst ja schon ein paar Mal in den USA. Ich komme gerade aus den USA. Welches Fastfood-Restaurant ist dein liebstes in den USA?
Puh, da bin ich ja genau der falsche Ansprechpartner, weil ich ja eigentlich immer noch auf der Suche bin nach keinen Fastfood-Restaurants in den USA.
Aber du hast bestimmt auch schon überall mal vielleicht einen Burger gegessen im Vorbeigehen oder dir gedacht so, das wollte ich schon immer mal probieren, jetzt habe ich es probiert.
Ja,
vielleicht auch ein bisschen.
Es ist auch eigentlich total komisch, weil wir haben es ja mittlerweile hier auch, aber Five Guys eigentlich, da strahle ich immer als erstes rein, wenn ich das irgendwie, ich weiß auch nicht, das lacht mich auch irgendwie immer so an, wenn ich es sehe. Genau deswegen wäre das jetzt höchstwahrscheinlich mein Pick, ohne dass ich jetzt alle Fastfood-Ketten der USA kenne, die wahrscheinlich in die Hunderte gehen.
Ja.
Deswegen spiele ich den Ball auch gleich direkt zurück zu dir. Was ist bei dir?
Ja, es ist Shake Shack. Also Five Guys war es früher und mittlerweile ist es Shake Shack. Ich finde, da ist der Burger noch mal ein bisschen geiler. Und die haben immer so bestimmte Limonadensorten. Ich weiß nicht genau, aus so verschiedenen Früchten, so keine Ahnung, wie das alles heißt, aber auf jeden Fall.
Ananas, Birne, Erdbeere.
Nee, ja, das mehr so Berries, so Blueberry und Raspberry und so ein Zeug.
Okay.
Und das schmeckt ziemlich geil gemacht, wie gesagt. Und der Shake Shack Burger ist für mich nochmal ein Tick besser als der Five Guys Burger. Aber
geil, ich hab Bock auf Burger. Danke.
Ja, gönnt euch. Okay. Dann haben wir noch 2 Fragen. Ich überlege gerade, mit welcher ich zuerst. Ja, doch, weil die eine ist dann so ein bisschen Überleitung auch für nervigste Moment. Deswegen gehen wir mal so rein. Machst du dir aktuell Sorgen um Miami? Ich hole dich mal ein bisschen ab. Also die haben jetzt 6 in Folge verloren. Wenn die Leute das hören, dann haben sie vielleicht sogar schon 7 verloren, weil die spielen jetzt heute oder morgen spielen die gegen Phoenix. Und sieht es im Moment auch nicht so aus, als würden sie ja unbedingt gewinnen. Die haben in diesen 6 Spielen, die sie jetzt zuletzt gemacht haben, haben sie das schlechteste Net-Rating der Liga, die schlechteste Offense und die zweitschlechteste Defense. Man hat verloren gegen Toronto, Atlanta, Orlando, Memphis. Dazu muss man sagen, Memphis wirklich in Drittbesetzung. Boston und New York jetzt zuletzt. New York haben wir bei der sogar kommentiert. Ja. Und die 3 Spiele davor habe ich live in der Halle gesehen. Machst du dir Sorgen um Miami oder gilt wirklich weiter in der Leiter so, ey, wir reden über Miami in der Regular Season nicht, weil die sehen immer scheiße aus, wenn du sie in der Saison betrachtest und dann kommen die Playoffs und plötzlich sind sie Angstgegner. Hältst du daran noch fest oder sagst du, ey, aber ganz ehrlich, was wir aktuell von denen sehen, ich mache mir doch weniger Sorgen?
Also ich bin da mittlerweile so, ich bewerte einfach das, was ich sehe. Und blend einfach so ein bisschen die Historie aus, weil, ja, okay, wir wissen, dass wenn die Heat in die Playoffs kommen, dass sie ein unangenehmer Gegner sein können. Aber ich finde es irgendwie immer so ein bisschen schwierig, dann einfach schlechte Leistungen immer damit zu rechtfertigen. Ja, aber es ist in der Regular Season. Ja, okay, dann reden wir halt die ganze Saison nie über die Miami Heat die nächsten 10 Jahre, sondern sagen immer, ja gut, ist ja bloß. Nee, ich glaube, man muss sich schon ein bisschen Sorgen machen. Und das hat sich auch im Vergleich zum letzten Jahr jetzt nicht großartig was geändert. Ich habe gerade ganz kurz nachgeschaut. Bei diesen 6 Niederlagen hat man ein Offensiv-Rating von 106,5. Das ist sogar schlechter als von den Wizards, Grizzlies, Blazers. Also wirklich die Teams, die auch keine gute Offense haben. Und das bleibt einfach die Riesenbau.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Stelle der Miami Heat. Jimmy Butler kommt gerade mal so in diesen 6 Spielen auf 19,3 Punkte und dahinter ist es dann halt Tyler Hero, Bam Adebayo und dann ist halt, die haben halt einfach nicht, die bräuchten wirklich mal so einen Donovan Mitchell. Die bräuchten mal so jemanden, der einfach konstant seine 25 bis 35 Punkte macht und den haben sie halt einfach nicht. Und du kritisierst ihn auch ganz oft und ich bin auch total immer bei dir. Auch Bam Adebayo ist ein super Spieler. Aber er hat halt nie diesen Durchbruch geschafft, dass man sagt, er kommt konstant auf seine 25 bis 28 Punkte. Jimmy spielt gegen die Gegner, wo er auch sich so denkt, ja, okay, ihr geht mir auch ein bisschen auf den Sack, gegen die spielt er dann immer gut. Dann gibt es so ein paar Gegner, da denkst du, ja, keine Ahnung, ist Jimmy eigentlich überhaupt auf dem Feld? Hat er irgendwie Bock? So, dann ist er auch nicht aggressiv zum Korb. Vielleicht kann man auch irgendwann bei ihm sagen, der wird jetzt auch nicht jünger. Also der wird jetzt auch dann irgendwann mit 35, 36, 37 nicht mehr den Korb attackieren wie ein Verrückter. Und dann hast du halt diese ganzen guten Rollenspieler. Aber alles zusammengenommen, wenn wir mal ehrlich sind, die haben doch nicht mal einen Superstar. Die haben keinen Superstar und die haben keinen Scoring-Star in ihrem Team. Die kommen wirklich über diese Heat-Culture. Und ich würde sagen, aktuell, man muss sich schon irgendwie Sorgen machen. Deswegen wollte man ja auch im Sommer unbedingt einen Damian Lillard haben. Deswegen gibt's jetzt auch wieder Gerüchte rund um Donovan Mitchell und Zach LaVine, weil sie einfach wissen, ey, uns fehlt einfach Scoring Power. Und du kannst es dann auch mit der Defense nicht die ganze Zeit immer ausgleichen. Und deswegen würde ich die Frage beantworten mit, ja, man muss sich Sorgen machen um die Miami Heat. Aber Terry Rozier, haben wir beide ja auch am Samstag im Broadcast gesagt, geiler Trade, geben wir ihm ein bisschen Zeit, kann die Offense auf jeden Fall ein bisschen nach oben hieven. Aber ob das reicht, ich weiß es nicht. Heat-Fans, diskutiert gerne mit auf Patreon, patreon.com/das5te Viertel. Checkt das ab.
Sehr gut, genau. Checkt da gerne vorbei. Wir haben auch gleich noch eine Supporter-Frage, aber ich will es auch kurz beantworten. Also ich bin bei dir insofern, dass einfach diese Offensive noch nie, abgesehen eben von diesen großen Playoff-Explosionen oft von Jimmy, du hast noch nie irgendwie gesehen, dass da die Leute kontinuierlich auf hohem Level scoren, einfach wie du es bekommst, auch bei Denver zum Beispiel von einem Jamal Murray, wo du einfach weißt, so, ey, ich bekomme meine Punkte von Donovan Mitchell, ich bekomme meine Punkte. Ich habe es jetzt auch gesagt, meine Erfahrung jetzt vor Ort war wirklich so, dass abgesehen von dem Memphis-Spiel, da hatte Miami am Ende nochmal ein Comeback, aber nochmal, das war so gegen die dritte Mannschaft von Memphis. Miami hat meistens in der zweiten Halbzeit das Problem, dass sie einfach nicht mehr auf dem gleichen Level wie der Gegner mithalten können, was das Scoring angeht. Weil meistens ist es so, dass Bam in dieser Zeit nicht mehr scored. Oft ist es so, dass du Jimmy richtig lange nicht mehr siehst. Ich war oft total überrascht, wie lange der auf der Bank saß. Da ist dann vielleicht auch sogar, ich weiß gar nicht, ob Kritik das richtige Wort ist, aber da kann man dann zumindest auf die Rotationen zeigen von Eric Spoelstra und sagen, ey, du hast halt kein Scoring gerade auf dem Feld. So schön, dass du 4, 5 Spieler auf dem Feld hast, die Heat-Culture embracen und die alle die ersten beim Training sind und extra länger bleiben. Das bedeutet trotzdem nicht, dass das Bucket-Getter sind in der besten Liga der Welt. Und das hat man ja jetzt versucht mit dem Terry Rozier-Trade, dass man jemanden wie ihn oder Tyler Hero zumindest abwechselnd und Jimmy die ganze Zeit auf dem Feld haben kann, damit man immer wieder Gefahr ausstrahlen kann. Aber nochmal, bei Terry brauchst du auch einfach ein paar Spiele, bis der sich voll eingewöhnt hat. Da würde ich im Moment noch nicht zu viel drauf geben, was wir bisher von ihm gesehen haben, aber ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, ey, also klar, es ist Januar und ich weiß, dass Heat-Fans das jedes Jahr durchmachen, deswegen ich will gar nicht mich jetzt lächerlich machen und sagen, ey, die Heat haben keine Chance in den Playoffs. Das wird sicherlich nicht der Fall sein, aber zu sehen, wie die wirklich Spiel für Spiel einfach outplayed werden von Orlando, die jetzt auch nicht das Nonplusultra-Team sind. Die sind ein gutes, junges Team, aber die sind nicht unbeatable und Miami wirkte nicht so, als hätten die eine Chance und sogar das Krasse war, bei dem Spiel war es so, dadurch, dass Miami so nah bei Orlando liegt, ey, das war ein Miami-Heimspiel. Die Halle hat lauter gegen gegen Mo Wagner gebuht, als auf der anderen Seite gegen Bam Adebayo oder Jimmy, wenn die an der Linie waren. Mhm. Weißt du, also das war ein Heimspiel wirklich. Ich habe das auch auf Video, das wird irgendwo im Vlog vielleicht auch drin sein. Das war so laut, die Halle für Miami, und sie haben es trotzdem nicht geschissen bekommen. Ja, wie gesagt, ich will nicht zu negativ drüber reden, aber ich fand die Frage berechtigt, sollten wir uns langsam mal Sorgen machen? Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob jetzt noch der große Trade kommt. Wer wäre denn da im Spiel? Da musst du dann ja anfangen, einen Tyler abzugeben, oder? Du wirst ja nicht Zach LaVine oder Donovan Mitchell bekommen, ohne dass du Hero abgibst.
Ja, das ist schwieriger.
Und das machen die nicht. Das nehme ich gleich vorweg. Also ich glaube, Tyler Hero ist einfach zu wichtig im Moment für den Spirit der Heat. Ich glaube, dafür holen die keinen Donovan Mitchell.
Genau, das machst du nicht. Jimmy Butler will ehrlicherweise wahrscheinlich nicht mal irgendjemand haben, weil er einfach zu teuer ist. Sie haben ihm einen Mega-Vertrag gegeben. Ich habe ja damals schon gesagt, der Vertrag ist wirklich komplett irre, aber es ist halt so. Und Bam willst du ja auch nicht abgeben. Also von dem her werden sie halt versuchen, sich wieder durchzumogeln. Man kann jetzt fairerweise sagen, Hakes Jr. war jetzt auch ein paar Spiele verletzungsbedingt raus. Terry Rozier ist neu mit dazugekommen. Also geben wir ihnen ein bisschen Zeit. Aber erinnern wir uns auch daran, wie knapp das letztes Jahr war, dass sie überhaupt in die Playoffs gekommen sind. Das war schon auch so ein bisschen eine Cinderella-Story. Also die waren schon fast raus, haben dann gegen die Bulls das Spiel noch gedreht, dann schlagen sie in der ersten Runde die Bucks und gehen dann bis in die Finals. Also ja, ich weiß nicht, ob ich mein Glück jetzt nochmal so provozieren würde. Und aktuell steht man an der 7, wäre auch wieder im Play-In. Aber es sind halt auch die Heats. Naja, aber aktuell auf jeden Fall sieht das nicht geil aus, ehrlicherweise.
Ja, aber letzter Satz noch von mir, dann gehen wir zur nächsten Frage. Hakes macht wirklich die Heat Offense besser. Also der Junge hat einfach ein Spielverständnis, ein Auge, der cuttet richtig, der spielt einfache Pässe, das sind jetzt keine so, wo du hinguckst so, und das ist Passing à la Halliburton, aber ich mag einfach total, wie schlau der ist auf dem Feld, wie der im Playmaking einfach ist, obwohl er nicht immer sogar der Ballführer ist, sondern manchmal ist es einfach nur ein Cut oder ein Backdoor-Block, den er stellt oder so, muss ich sagen. Hakes, der hat wirklich gefehlt jetzt die paar Spiele und gut, dass er wieder da ist. Okay, letzte Frage der Starting Five, die natürlich nur du mir beantworten kannst als bekennender Joel Embiid Jünger, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und zwar, denkst du, dass dein Main Man, Joel Embiid, wir haben auch gerade so ein bisschen über das Thema mit dem langen Schedule gesprochen und es war ja jetzt auch großes Thema von wegen Embiid, hat sich gedrückt vor Jokic, da können wir auch gleich noch drüber reden, aber erstmal die Frage, denkst du, Embiid wird sich dieses Jahr am Ende für den MVP qualifizieren? Er darf jetzt nur noch 6 Spiele verpassen, hat noch 38 vor sich und ich habe es extra nachgeguckt im Schedule, es sind noch 7 Back-to-Backs. Also 7 Back-to-Backs noch, 38 Spiele insgesamt, er darf nur 6 verpassen. Denkst du, wir werden ihn in der MVP-Konversation sehen? Dafür braucht er 65 Spiele oder sagst du nein?
Leute, das Ding ist durch, aber zu 100%. Und ich sag euch auch warum. Ich habe auch natürlich noch ein bisschen die Hoffnung gehabt, aber Embiid hat sich letztens selbst zu diesem Thema geäußert und hat gesagt, für mich ist es am wichtigsten, gesund in die Postseason zu kommen. Und wenn ich dafür für den MVP nicht qualifiziert bin, dann nehme ich das in Kauf. That's it. Und ich denke, ehrlicherweise, ey, 6 Spiele in der NBA, das ist ja, keine Ahnung, das ist eine Muskelzerrung. Das muss ja nicht mal ein Muskelfaserriss sein oder sonst irgendwas, wo du sagst, du bist 2 Wochen raus. Also das ist so eine Kleinigkeit, und du hast es gerade eben angesprochen, dann auch noch diese ganzen Back-to-Backs. Ich denke, das, ja, er hat einfach schon zu viele Spiele verpasst, und deswegen denke ich, wird das leider nicht reichen. Die Grenze wird ihn da rausnehmen. Und ja, jetzt auch wieder gegen Denver so. Ich habe die Diskussion natürlich auch mitbekommen, und ich war ja auch witzig, weil das war ja direkt nach unseren beiden Spielen, die wir kommentiert haben. Und ich habe das nebenbei so ein bisschen verfolgt und habe dann schon gelesen, Maxi nicht mit dabei, Tobias Harris nicht mit dabei, Melton nicht mit dabei. Ich so, ja, okay, Rocco, Batum, gut, spielt gleich der Hausmeister noch mit. Und dann habe ich mir gedacht, aber komm, Embiid, ey, du hast jetzt 5 Jahre nicht in Denver gespielt. Und selbst wenn du auf den Sack bekommst, stell dich dieser Challenge. Und sie haben ja dann sogar noch gut mitgehalten, selbst ohne Embiid und alle. Ja. Ja, es ist schon ein bisschen schade. Und es wird, ist jetzt, weiß nicht, ob du es gelesen hast, von Shams, es wird jetzt von der NBA auch kontrolliert, reviewed, weil er war bis 15 Minuten vor Spielbeginn halt nicht auf dem Injury Report. Und ja, ich weiß nicht, warum sie da noch nicht gesagt haben, komm, geh raus, erste Halbzeit, wir schauen, was drinnen ist, wenn das Spiel eng ist. Ist doch mega geil für dich, nochmal besser für deinen MVP-Case. Sollte er natürlich wirklich eine Verletzung haben, ja, dann ist es natürlich scheiße, aber overall braucht er sich halt da nicht wundern, und dass es halt dann natürlich wieder diese ganzen Sprechchöre in Denver gibt, wo es Embiid 5 Jahre
Where's Embiid at? Where's Embiid at? Das habe ich schon gefeiert. Ja, Shoutout an die Nuggets-Fans. Ich habe es auch verfolgt. 15 Minuten vor Spielbeginn erst auf den Injury Report kommen, ist auf jeden Fall krass. Ich finde es auch gut, dass die NBA das investigated. Ich sag dir aber, die Sixers werden einfach diese Strafe fressen, und dafür haben sie ihren Big Man nicht verheizt in dem Spiel, weil ich habe auch den Injury Report gesehen, oder du hast ihn mir on air vorgelesen, und dann habe ich auch gesagt, im Hinterkopf habe ich mir gedacht, so, ja gut, Embiid wird niemals spielen, kannst du vergessen. Und ich wusste nur nicht, dass so close dann schon zu Tip-Off war, dass er erst raus war. Die Frage ist halt wirklich, wie viel schuldet ein NBA-Player sozusagen der NBA und den Fans und den gegnerischen Fans, weil du hast schon recht, stell dir mal vor, du bist jetzt ein Denver Nuggets-Fan, du hast für dieses Spiel richtig viel Geld ausgegeben für
deine Tickets. Er schuldet ihnen das. Ja, sorry. Genau. Er schuldet ihnen das, Mann.
Ja, aber auf der anderen Seite, vor ein paar Spielen, das ist ja gar nicht lange her, da haben die beiden schon gegeneinander gespielt. Embiid hat 40 Punkte gemacht, hat das Spiel gewonnen, hat danach, weiß ich nicht, 40 Punkte gegen Orlando gemacht, 70 Punkte gegen die anderen, gegen die Spurs, und hatte jetzt halt ein Spiel, wo seine ganze Mannschaft nicht dabei war, und dann hat er halt gesagt, wenn wir das jetzt unterstellen wollen, hat er halt gesagt, so, ey, weißt du was, fuck it, ich lass mich jetzt nicht hier in Denver komplett killen, ich setze einfach dieses Spiel aus. So, das ist halt auf der anderen Seite, und was sagen wir jedes Jahr über Embiid? Jedes Jahr über Embiid heißt, er ist nicht in den Playoffs fit. Wo ist Embiid? Da. Ja, er versucht sich gerade fit zu halten. Er spielt eine Mördersaison, aber er will halt auch nicht jedes Spiel irgendwie spielen und sich verheizen. Deswegen, was können wir von dem Spieler erwarten und was nicht?
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, Mann, mein Mindset wäre gewesen, ey, was hab ich zu verlieren? Coach, hau mich rein. Ich kann eigentlich nur gewinnen. Wenn wir auf den Sack kriegen, habe ich alle Ausreden, kann sagen, hey, ich hatte meine komplette Starting Five nicht am Start. Und wenn ich die Nuggets gucke und mache 40 plus Punkte, dann gehe ich mit so dicken Eiern aus Denver, die dann den Berg runterrollen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann ihn da echt nicht in Schutz nehmen. Klar, wenn er natürlich verletzt ist, aber ey, 15 Minuten, es ist schon sehr, sehr verdächtig. Also. Naja.
Also schlechter hätte man es nicht machen können. 15 Minuten vorher, wer geht da in Injury Report? Ey, da musst du dir schon den Knöchel wirklich gebrochen haben, damit ich dann glaube, dass du dich da in dem Moment erst verletzt hast.
Aber jeder hat so wie wir das MJ-Mindset. Das ist halt einfach.
Da muss man auch ganz klar mal einen der besten Spieler der NBA gerade kritisieren, Leute. Das müsst ihr nachvollziehen können.
Gott, ey.
Okay, geil. Nee, freut mich, dass wir da auch noch ein bisschen drüber geredet haben. Meine Antwort übrigens auf die Frage, wird Embiid sich qualifizieren? Ich habe ein bisschen andere Sicht. Ich sage, ja, wird er. Ich glaube aber, dass sie ihn einfach dann mit reduzierten Minuten teilweise spielen. Also das, was wir gerade gesagt haben, sollte er in Denver machen. Ich glaube, wir sehen den dann manchmal in dem einen oder anderen Spiel auch nur das erste Viertel oder so. Und das wird dann auch wiederum der NBA aufzeigen, wie lächerlich in Anführungszeichen diese Mindestspieldauer ist für die Awards. Weil du kannst es einfach oft nicht verlangen. Und ich finde, wenn jemand 64 Spiele gemacht hat, klar, es muss irgendwo einen Cut-Off geben, aber wenn er jetzt 64 Spiele macht und so eine Saison spielt, soll ich ihn dann diskreditieren, wenn der andere vielleicht nur 66 Spiele hat? Weißt du, das ist eigentlich mein Punkt.
Ja, schwierig.
Wenn jetzt aber einer kommt und sagt, sagen wir, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber sagen wir, Shea hat am Ende 80 Spiele. Einfach nur als Beispiel. Shea hat 80 Spiele, hat eine MVP-würdige Saison und Embiid hat 64 Spiele und hat auch eine MVP-würdige Saison. Dann sollte das zählen. Dann sollte der direkte Vergleich der Spiele meiner Meinung nach zählen. Aber dann zu sagen, Embiid ist direkt kategorisch ausgeschlossen, weil er nicht 65 gemacht hat, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also da würde ich fast zurückrudern und sagen, lass mal auf dieses Spiellimit scheißen.
Ja, ich bin, ja, nicht nur, weil es jetzt Embiid auch eventuell betreffen könnte. Ich muss schon sagen, dieses Spiellimit ist irgendwie auch unfair, weil wie du gesagt hast, wenn einer 64 und der andere macht 66 Spiele, das ist ja halt dann einfach...
Genau.
Naja.
Und die Voter würden das schon ausgleichen. Wie gesagt, wenn einer 80 hat und der andere 65, wird sowieso der mit 80 spielen, weil 15 Mal öfter eine MVP-Leistung zu zeigen, bedeutet meiner Meinung nach einfach viel, viel mehr.
Auf jeden Fall.
Jetzt kommt die Supporter-Frage von deinen schon genannten
erwähnten.
Patronen.
Achso,
genau,
ja.
Erwähnten, genannten, so. von unserem lieben Usernamen, und ich mag seinen Namen einfach so gerne. Chicago is red, Memphis is blue, Giannis Antetokounmpo is better than you. Das sollte für jeden da draußen zählen. Nachdem wir jetzt so viele 70-Punkte-Performances, 60-Punkte-Performances gesehen haben, fragt er, wer wäre der Spieler, der am ehesten die 81 Punkte und oder die 100 Punkte knacken würde? Ich habe ehrlich gesagt direkt einen im Auge, der jetzt zuletzt auch ein High-Scoring-Game hatte. Ich weiß nicht, wen du siehst. Ich nehme es mal vorweg. Also bei mir ist Luca. Ich glaube wirklich, Luca ist dafür prädestiniert, wenn der mal so einen Abend erwischt, wie jetzt bei seinen 73 Punkten. Das würde mich nicht überraschen, wenn der mal für die 80 auch gehen kann. 100 nach wie vor sehr, sehr schwer zu erreichen. Auch Will Chamberlain hat ja damals, wenn man so ein bisschen die Artikel liest, einiges getrickst im vierten Viertel, damit er auf 100 Punkte kommt. Also da wurde viel absichtlich gefoult, so Devin Booker-Style vor 5-6 Jahren. Das hat man ja damals auch nicht so gefeiert. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir 100 jemals sehen, aber 80, 81 könnte ich mir vorstellen. Und dann wäre ich im Moment als erstes bei Luca.
Ja, ich habe tatsächlich für beide Punkteanzahlen unterschiedlichen Spieler. Ich denke, bei 100 Punkten brauchst du jemanden, der unglaublich oft auch an die Freiwurflinie kommt. Also ich denke, wenn wir diese Zahlen nochmal haben wollen würden, dann brauchst du einen Spieler, der 40 Mal an die Freiwurflinie kommt. Und da sehe ich dann jemanden wie zum Beispiel Embiid im Vorteil, weil er es einfach gut kann. Er spielt halt auch viel mehr mit Kontakt, auch im Post und so weiter. Wenn es dann um die 81 Punkte geht, dann bin ich auch bei dir. Dann glaube ich, kann einfach so ein Spieler wie Luca es wahrscheinlich eher schaffen, auch wenn er dann halt auf einen schwächeren Gegner trifft. Ich meine, er hat 73 Punkte gemacht und ich glaube, es war ja noch ordentlich Zeit auf der Uhr, oder? Habe ich das noch irgendwie richtig im Kopf? Ey, so viele...
Ich weiß nicht, wann er ausgewechselt wurde. Ich kann's aber schnell nachschauen für uns.
Ja, also ich denke, es waren im Endeffekt ja auch bloß 8 Punkte, die er noch gebraucht hätte. Man muss sagen, es ist schon schwierig, nochmal besser zu treffen als an diesem Abend, weil ich glaube, es war 25 von 33 oder sowas. Also die Feldwurfquote war...
Ich habe es 75 aus dem Feld, 65 von der Dreierlinie. Also Quoten, die du jetzt auch nicht einfach mal so jeden Tag auflegst.
Ja, aber das, ich denke, Luca ist schon ein Spieler, der es schaffen kann. Ich will jetzt nicht irgendjemanden unter den Teppich kehren. Gibt es noch jemanden, der da ansatzweise...
Ja, früher haben wir, glaube ich, schon mal die Frage ähnlich beantwortet. Da haben wir über Dame geredet.
Ich habe auch gerade noch ein, aber aktuell.
Dame fällt raus wegen der, einfach auch wegen Giannis. Also du hast einfach jemand, da müsste Giannis quasi fehlen, damit Dame das macht. Und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Man hätte auch immer mal über einen Curry reden können, aber selbst Prime Curry hatte nie so diese Zahlen, wo du sagst, es ging jetzt Richtung 70, deswegen glaube ich, fällt es aus. Kevin Durant hätten wir auch immer im Auge. Auch bei ihm ist es so, dass er selber gesagt hat, er will gar nicht so Basketball spielen, er will gar keine 70 auflegen oder 60. Ich glaube, selbst sein Career High ist immer noch so 54 oder so bei KD.
Ich war im Barclays Center, war ich bei seinem Career High, da hat er... Ja, genau, richtig. Ja. Es sind unter 60 sein. Ja, denkt man echt nicht. Also bei Kevin Durant würde ich eigentlich denken, das ist auf jeden Fall irgendwie 65, aber es ist unter 60. Was ist mit Wemby?
Ja, ich habe auch gerade über Wemby
nachgedacht. Also nicht jetzt, sondern einfach so über seine ganze Karriere hinweg. Der Typ ist, Boah. Wenn der mal im Frontcourt einfach auf, keine Ahnung, irgendwelche Gurken trifft, keine Ahnung, lass es ein Tanking-Team sein, und der macht einfach, er macht einfach 40 Layups, die keiner verteidigen kann.
Ja, boah, das ist ein guter Punkt. Wemby, dafür bräuchte er mal Point Guards, die ihm auch wirklich den Ball geben können und ihn nicht immer nur ignorieren. Ja, das ist eine gute Frage. Wemby könnte Kandidat sein. Ich glaube, das Career High von Shaq sind sogar 60 oder so. Und wenn man ungefähr sagt, Wemby ist einfach dann der Neuzeit-Shaq irgendwann, den keiner mehr verteidigen kann, aus anderen Gründen als Shaq damals, finde ich einen ganz guten Pick. Aber er müsste auch viel an die Linie kommen. Also dieses Foul ziehen, da bin ich voll bei dir. Ein Big Man muss da viel an die Linie kommen. Kobe hatte damals auch 20 Freiwürfe. Und du musst einfach auch viel an die Linie gehen. Das geht nicht anders. Ja. Aber es ist ein interessantes Gedankenexperiment. Schreibt uns gerne mal, falls wir jemanden übersehen haben. Ich denke, viele werden vielleicht noch kommen mit Trae Young. Ich würde aber immer sagen, dass Trae einfach ein Tick zu klein ist, um auf diese Punkte zu kommen. Da muss schon wirklich alles zusammenpassen. Die
Freiwurflinie wie früher. Ja.
Also so Prime James Harden, so Rockets James Harden hätte ich es noch zugetraut. Aber dann endet die Liste langsam auch schon. Okay, dann sind wir durch, sowohl mit Starting Five als auch mit Supporter-Frage.
Yes, dann kommen wir einmal zu den Patronen. Da wollen wir auch einmal sorry sagen, dass am Samstag keine Folge kam. Ich habe ja auch einen kurzen Beitrag dazu gepostet, aber es wäre einfach nur stressig gewesen. Björn zum Flughafen, nach Hause, dies, das und jenes. Yeah. Ihr habt ja auch geschrieben, es ist kein Problem. Wir wollten eigentlich aufnehmen, aber manchmal ist es dann einfach so, wir werden das vielleicht nachholen. Vielleicht machen wir die nächste Folge ein bisschen länger. Verzeiht uns da bitte. Das gab auf jeden Fall gute Gründe dafür. Es sind trotz allem wieder ein paar neue Leute mit dazugekommen. Gleich erster geiler Name, der Snickerdoodle. Feier ich komplett. Dann der Scott L. Dann Max Sports The Goats. Endlich mal kriege ich auch.
Jetzt hast du auch mal die Liebe.
Jetzt habe ich auch mal die Liebe. Weißt du, der kriegt gleich eine private Nachricht von mir. Dann der Luca Magic, der Jimmy Buckets, dann der Yannick. Dann Name, wo Björn vielleicht was dazu sagen möchte. Siebes gewinnt jede Debatte. LOL.
Ja. Ich will damit nur sagen, Siebes, ich hätte dir auch umsonst einen Zugang gegeben zu Patreon. Also wenn du schon einen Zugang haben willst, dann frag mich einfach. Du musst nicht in die Debatte, du musst nicht deinen Namen so nennen.
Ja, guter Konter auf jeden Fall. Gabriel, Bucks in 614, dann All Dirty Basketeer.
Weiß nicht, ob ich das also richtig angelehnt an All Dirty Bastard, den Rapper, und dann halt Basketeer, so der Basketballspieler quasi.
Okay, und dann der Florian und der Le King Diego. An euch vielen, vielen Dank generell an jeden Einzelnen, der uns da supportet. Wie gesagt, ihr bekommt eigentlich relativ zuverlässig am Wochenende immer eine Supporter-Folge da. Könnt ihr dann Fragen stellen und wir versuchen uns dann, die rauszupicken. Auch nochmal an alle Patronen der Hinweis, immer schön Fragen liken, die ihr cool findet, weil wenn wir sehen, dass eine Frage irgendwie 20 Likes hat, dann wissen wir, okay, die wollen halt 20 Leute auch irgendwie beantwortet haben. Findet ihr alles unten in den Shownotes, patreon.com/das5te Viertel. Wir freuen uns da über jeden, der neu mit dazukommt. Und dann kommen wir zu unseren Kategorien, oder? Bester Moment, nervigster Moment und Spieler der Woche. Ich bin ganz ehrlich zu dir, also beste Moment ist ja diese Woche ja unmöglich, nur einen zu haben, oder? Hast du nur einen besten Moment?
Nee, also sogar ich habe zwei und ich habe nicht mal so normal.
Hast du deine Reise überhaupt mit reingenommen? Wahrscheinlich nicht, oder hast du die mit reingenommen?
Ja, doch, ich wollte gerade sagen, also ich habe nicht mal so angesetzt die Kriterien wie normalerweise. Also bei mir ist es einmal, ich habe die Celtics live gesehen. Ich halte halt die Celtics wirklich für das beste Team gerade der NBA oder zumindest das zweitbeste Team. Top 2, Top 3, was auch immer. Und das hat so Bock gemacht, diese Mannschaft zu sehen.
Aktuell? Ich habe ein Team, wo ich aktuell echt sagen würde, ich glaube, sie sind gerade in der aktuellen Form besser.
Also jetzt gerade Stand heute, das kann sicherlich sein. Wen hast du denn? Hast du die Wolves vielleicht?
Die Clippers.
Die Clippers.
Die Clippers,
ja, Clippers sind
so
stark.
Krass am Rollen. Ja.
Das stimmt, nee, good call. Aber ich hätte mich ähnlich wahrscheinlich über die Clippers gefreut, aber die Celtics verfolgt man halt jetzt schon ein paar Jahre länger und kennt irgendwie noch mehr Spieler. Ich kenne auch alle Spieler der Clippers, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat die Celtics-Spieler halt viel öfter gesehen die letzten Jahre. Und ich wollte die immer mal live sehen in dieser Starting Five, auch mit Porzingis, mit Drew Holiday, mit Derek White und den beiden Jays. Und genau das habe ich bekommen. Dann haben sie Miami noch komplett aus ihrer eigenen Halle geballert. Ich war in Miami, aber saß im Fanblock Block der Celtics, was es auch gar nicht so häufig gibt. Du kennst es selber aus NBA-Arenen. Also normalerweise sitzen die Fans alle so ein bisschen bei sich eigentlich, also gemischt quasi, ne? Und es stört auch keinen, wenn da sitzen dann 10 Miami Heat Fans und 2 Celtics Fans, und wenn dann Celtics Bucket fällt, dann springen die Celtics Fans auf und die Heat Fans sagen gar nichts dazu. Also das ist nicht so wie in Deutschland oder Europa, so die Fanlager so krass getrennt. Aber da war wirklich mal Celtics Fanblock, und der wurde auch immer hart ausgebuht, wenn er angefangen hat zu schreien Let's go Celtics durch die Arena, und dann haben die Heat angefangen zu buhen. Das war richtig geile Atmosphäre. Und was soll ich euch sagen? Also ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Celtics haben die Heat halt komplett aus der Halle geballert. Die hatten am Ende 143 Punkte, Miami 110. Die Celtics haben irgendwie 55% ihrer 40 Dreier getroffen. Die haben die out-rebounded, die haben die out-assist gespielt. Die hatten, das Einzige, was sie nicht hatten, ist weniger Turnover. Aber das war ein geiles Spiel. Porzingis hat unfassbar abgerissen, hat sich dann ein bisschen verletzt, war länger auf der Bank. Aber ja, das hat so Spaß gemacht, die mal live zu sehen, weil die für mich echt somit das beste Team sind, das es gerade gibt in der NBA.
Das glaube ich dir, ja. Ich habe die Celtics noch nicht live gesehen, und das ist von mir auf jeden Fall auch noch ein Ziel, schon alleine, weil ich Jason Tatum einfach mal sehr gerne live in Aktion sehen wollen würde, weil ich glaube, es ist schon beeindruckend, solange er nicht gegen Philly spielt. Ich muss mir irgendein Spiel raussuchen, wo es nicht gegen die Sixers geht.
Ja, ja, das auf jeden kann Fall ich verstehen.
Guter Pick. Ich mache einfach nochmal weiter mit dem, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, dass wir am Samstag diese beiden Spiele kommentieren durften, weil auch für uns das eine Riesenmöglichkeit, eine Riesenchance. Die NBA schaut sich das natürlich auch an, wie gut das performt. Deswegen guckt da immer gerne rein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Denn umso besser das einfach funktioniert, umso mehr Spiele bekommt man vielleicht auch in Zukunft. Und direkt im League Pass zu kommentieren. Also ganz ehrlich, hätte mir das jemand vor 4, 5 Jahren gesagt, dann hätte ich gesagt, ey, was bitte? So, deswegen will ich das einfach heute nochmal wertschätzen. Es waren 2 geile Spiele. Wir haben beide total viele geile Highlights bekommen, womit ich niemals gerechnet hätte. Wir hatten einen Kate Cunningham Buzzerbeater zur Halbzeit. Wir hatten einen fast OG Anunoby-Dunk, der von James Harkless Jr. geblockt wurde. Wo wir beide gesagt haben, war das jetzt ein Block? Also es war einfach nur...
Also es war unfassbar, der Block.
Genau, wir hatten doch noch ein paar geile Aktionen, oder?
Ja, wir hatten einfach so ein geiles Zusammenspiel auch aus Randall, Brunson und OG Anunoby. Die Knicks gerade sowieso eins der heißesten Teams der NBA auch. Da übrigens gibt's auch eine kleine Entwarnung. Das war ja in unserem Spiel, dass sich Julius Randle verletzt hat. Der ist ja da so unglücklich aufgekommen, irgendwas an der Schulter. Und da heißt es jetzt zumindest von Woj, man rechnet nicht damit, dass er monatelang raus sein wird, sondern eher ein paar Wochen. Ja. Und das ist schon mal was Gutes. Oder ich check nochmal den.
Weh.
Ja, warte, ich check nochmal schnell den Tweet, nicht, dass ich es falsch sage.
Nee, du hast recht. Recht. Dislocated shoulder wird's ein paar Wochen verpassen.
Genau, his absence will be measured in weeks and not in months. Was zumindest schon mal positiv ist, wenn man gesehen hat, wie der aussah, wie er sich da den Arm gehalten hat. Also das hätte auch schlimmer sein können, sagen wir mal so.
Am geilsten war wirklich auf dem Feld, wie sie ganz kurz hin sind zu ihm und haben gedacht, ja, machen wir kurz auf dem Feld. Ja,
ja, so Kobe-mäßig, wo ihm der Finger wieder eingerenkt wird.
Vor allen Dingen, als wenn er dann einfach so weiterspielen würde. Ja, kein Problem. Weil es war ja auch, glaube ich, noch sein Wurfarm, wenn ich mich nicht täusche. Also ganz, ganz wilde Aktion. Ja, dann mach weiter. Du hast ja noch einen Moment, hast du mitgebracht.
Ja, genau. Also klar, du hast vielleicht jetzt auch noch gleich diese ganzen 70- und 60-Punkte-Spiele. Das war auch alles geil. Und auch Booker liefert gerade voll ab. Den habe ich gleich noch bei Spieler der Woche. Aber bester Moment war für mich schon einfach, dass der Community-Trip erfolgreich durchgeführt wurde. Das war jetzt der dritte für uns. Wir hatten wieder super coole Leute dabei. Wir haben das erste Mal die Stadt gewechselt von Orlando nach Miami. Und wir hatten einfach 4 geile NBA-Spiele. Die Atmosphäre vor Ort war jedes Mal nice. Und das geht ja für uns gerade wirklich immer weiter dahin. Also Aisha macht es ja mit mir so, wisst ihr ja Bescheid, meine Frau. Und sie hat selber so viel Erfahrung in dem Reisegeschäft quasi, weil sie die letzten fünf Jahre in solchen Firmen gearbeitet hat. Und jetzt haben wir gesagt, dass sie eher mittlerweile mit mir eigentlich alles zusammenarbeitet, dass wir auch eine eigene Reisefirma gründen und starten. Und damit fangen wir jetzt an. Die Gründung ist so gut wie durch und da werden demnächst dann noch Infos kommen. Aber da freue ich mich auch krass drauf, dass man quasi so ein Projekt ins Leben ruft, wo ich genau weiß, dass das ist, was ich gerne mache und wo die Leute auch Bock drauf haben, weil wir einfach Leute zur NBA hinbringen. So, und das finde ich einfach eine geile Erweiterung quasi von dem, was ich hier auf YouTube mache. Deswegen der Community-Trip Nummer 3 jetzt auch ein Erfolg gewesen. Alle waren zufrieden, alle haben sich bedankt und das war einfach cool. So, und das muss ich als Erfolgserlebnis auf jeden Fall mit reinnehmen. So.
Großen Respekt, weil ich hätte, glaube ich, nicht die Eier dafür. Wenn man natürlich dann einen Experten an der Seite hat, wie Aisha, ist es natürlich dann nochmal schon, glaube ich, eine krasse Stütze auch für dich, aber trotz allem muss man das Ganze ja auch erstmal organisieren. Und Leute, ich kriege das natürlich auch immer so ein bisschen nebenbei mit. Das ist wirklich viel Aufwand. Ich glaube, man kriegt wahrscheinlich dann irgendwann eine Routine rein. Wenn du dann jetzt so einen vierten und fünften Trip machst, dann wisst ihr schon, okay, so läuft der Hase. Aber trotz allem,
jede Stadt ist anders. Das ist das Entscheidende. Da haben wir auch drüber geredet. Wenn wir jetzt dreimal New York gemacht hätten, dann wäre es easy. Aber dadurch, dass wir jetzt drei verschiedene Bundesstaaten, drei verschiedene Städte, das ist immer was anderes. Aber du hast recht, ja.
Ja, also wenn du mal nach Philly willst, kein Problem.
dann nehme ich dich mit. Ja, wir müssen das mal gucken. Das ist eben auch genau der Gedanke, dass man dann vielleicht sogar mal macht, so ey, wie du jetzt auch sagst, so du willst es zwar machen, aber du hast keinen Bock auf die Orga, könnte man überlegen, ob wir dann in dem Bereich mal zusammenkommen oder dass wir beide einfach zusammen sagen, ey, wir reden seit Ewigkeiten über eine Podcast-Reise. Das hat jetzt dieses Jahr noch nicht funktioniert. Das lag auch viel an mir, ehrlich gesagt. Aber ich sehe überhaupt kein Problem damit, dass wir zum Beispiel bei der nächsten Reise sagen, ey, lass Björn und Max reisen. Machen und wir beide fünfte Viertel geht in die USA und die Hörer kommen mit. So, das können wir auch total machen. Und dafür ist dann die Firma da, weißt du?
Ja. Ja, also da kriege ich gleich selber ein Grinsen im Gesicht und ich glaube, die Zuhörer wahrscheinlich auch. Also ich denke, das ist in Zukunft definitiv realistisch. Ja, dann mache ich noch den.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Abschluss, ganz klar, natürlich. Also ich meine, wenn du 70 Punkte von Embiid bekommst und 73 Punkte von Luka Doncic und irgendwie, auch wenn es mir natürlich leid tut für die Spieler, aber ich... Das war schon irgendwie fast auch kurios und witzig. Towns reißt das ganze Spiel ab, wird im vierten Viertel dann gebencht, weil seine Teammates irgendwie komplett Ballerballer sind. Er nimmt irgendwelche wilden Würfe, dann verlieren die das Spiel auch noch. Ja, es war einfach eine saugeile Woche. Man muss sagen, der Januar ist einfach immer so ein bisschen trocken und natürlich kommen dann die Leute und sagen, ja, wird doch vielleicht auch mal wieder Defense gespielt. Ist doch im Januar egal. Lass sie doch ihre 70 Punkte machen. Ist doch keine Ahnung. Also deswegen finde ich, war das eine sehr, sehr coole Woche und das wäre dann auch mein Abschluss. Nervigster Moment. War in der Woche irgendwas nervig? Ja, tatsächlich doch auch, muss ich sagen. Mir tut's echt leid für die Knicks-Fans mit der Julius Randle-Verletzung. Wir haben am Samstag im Broadcast drüber geredet. Das wird richtig wehtun. Also das ist einfach hinter Jalen Brunson der zweitbeste Scorer, der dir einfach konstant 20 plus Punkte gibt. Und dahinter hast du dann natürlich jetzt auch mittlerweile so einen OG Anunoby und DiVincenzo und so weiter. Die machen auch alle einen guten Job, aber trotz allem. Und die Knicks-Defense ist jetzt nicht so, dass die irgendwie unter den Top 5 unterwegs ist. Die Knicks-Offense ist nicht unter den Top 5 unterwegs, weil defensiv sind sie wirklich sehr, sehr stark. Ja, nervig würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber es ist auf jeden Fall jetzt weiß ich, was nervig ist. Als Embiid-Fan schon wieder dieses Gelaber. Deswegen habe ich mir auch einfach nur gedacht, Junge, spiel doch bitte einfach in Denver. Aber Gott, naja, it is what it is. Genau deswegen, das ist so ein bisschen nervig. Weiß nicht, ob du überhaupt irgendwas hast.
Doch, das hatte ich auch. Also das ganze Embiid-Thema, weil auf der einen Seite hat es mich auch sehr genervt, weil ich mich ja auf das Matchup gefreut hatte. Ich war dann, nachdem wir halt gebroadcastet haben, war ich zu Hause, wollte mir das angucken und dann sehe ich so, ah, okay, korrekt, Embiid spielt nicht. Das hat schon ein bisschen genervt. Auf der anderen Seite fand ich dann auch teilweise die Reaktionen komplett überzogen. Ich fand's witzig, wie gesagt, dass die Nuggets-Fans immer dieses Where's Embiid-Ad gerufen haben.
Ja, es ist aber auch lustig, ey, ganz ehrlich.
Es ist wirklich lustig und Embiid sitzt halt selber auf auf der Bank und ist dann teilweise aufgestanden und hat so in die Crowd gewunken. Es ist schon funny. Also da muss man auch irgendwo feiern. So die NBA ist halt auch, das Ding ist immer, wenn du die NBA und vor allem, wenn auch die Spieler dieses Medienzeug und die Fan-Reactions so einfach nicht ernst nehmen. Deswegen sage ich auch immer so, ey, als Spieler, warum liest du deine DMs von irgendwelchen Leuten, die dir schreiben, ey, du hast mir meine Wette zerschossen oder so. Scheiß doch da drauf. Ich finde es eigentlich witzig, wenn die sich so ein bisschen gegenseitig beefen. Aber nervigster Moment halt insgesamt schon. Ich hätte mich einfach auf ein Rematch gefreut, nachdem Embiid ja erst so gut ausgesehen hatte gegen Jokic vor ein paar Spielen. Und dann für mich gerade persönlich, bin heute sehr persönlich unterwegs, Rückflug und Jetlag. Also Rückflug war extrem beschissen, ist oft so aus den USA, dass Hinflug oder Rückflug schlecht sind. Bei mir war es diesmal der Rückflug. Wir hatten 3 Flüge, es war super anstrengend, wir konnten nicht wirklich schlafen und am Ende hänge ich jetzt gerade in diesem Jetlag fest, der irgendwie meinen Rhythmus um 6 Stunden wirklich, muss man sagen, verschoben hat. Und da jetzt rauszukommen innerhalb von ein paar Tagen ist echt schwierig. Deswegen fuckt mich gerade der Jetlag wahrscheinlich am meisten ab. Aber ich will nicht rumheulen. Ich war in den USA, ich konnte mir 4 NBA-Spiele live angucken. Also ich heule jetzt nicht rum. Aber ich sage nur, das hat ein bisschen genervt.
Ja.
Und dann können wir eigentlich direkt weitermachen mit Spieler der Woche. Und ich finde, es gibt diese Woche auch echt viele Kandidaten. Ich habe meinen ersten schon so ein bisschen vorweggenommen. Das ist Devin Booker. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass die halt 2 verloren haben dabei. Aber man muss sagen, Booker in diesen letzten 3 Spielen ist halt schon absurd. Also der hat in den letzten 3 Spielen 50 Punkte im Schnitt gemacht, 65 aus dem Feld, trifft über 50% seiner Dreier, nimmt auch 8 pro Spiel, hatte dazu noch 3 Assists, 5 Rebounds, 1,3 Steals, 1,3 Blocks und bei dem ganzen Volumen nur 3 Turnover. Aber sie haben halt verloren 2. Sie haben gegen Dallas gewonnen mit 23, dann hat man gegen Indiana sehr knapp verloren und jetzt gegen Orlando wurde man mit 15 sogar besiegt. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber bei dem Volumen muss ich es ihm eigentlich geben.
Das ist witzig, weil diese ganzen Spieler, die Woche so eskaliert sind, haben irgendwie mehr Spiele verloren, als sie gewonnen haben.
Ja.
Und deswegen gehe ich heute mal komplett gegen den Strom und nehme den einzigen, der in dieser Woche 3 Spiele gewonnen hat. Und da kommt ihr niemals drauf. Da kommt ihr niemals drauf von den Kings.
Von den Kings? Okay, ist es dann
Fox? Hat mal bei den Warriors gespielt.
Ja. Ich hab sogar die Spiele von ihm gesehen. Ja, Harrison Barnes.
Harrison Barnes ist gerade, und ich freue mich einfach, wenn dann so ein Spieler auftaucht, den man eigentlich normalerweise gar nicht auf dem Schirm hat, weil natürlich siehst du hier Booker, Embiid, Doncic, Curry, Edwards, SGA stimmt. Und so weiter. Und ich habe es auch mitbekommen, die letzten Spiele, also Harrison Barnes bei den Kings, alle 3 Spiele gewonnen, 30,3 Punkte, 55, 55, 94% aus dem Feld, aggressiv zum Korb, gute Shot Selection, trifft den Catch and Shoot, Dreier. Also, ja, deswegen ist er für mich einfach Spieler der Woche, weil 3 Siege, 0 Niederlagen und die anderen haben mehr verloren, als sie gewonnen haben. Scheiß auf eure 70 Punkte, ihr ganzen Stat-Geier.
Harrison Barnes ist der wahre MVP. Ich habe sogar das Spiel gesehen oder beide Spiele, wo er so krass abgeliefert hat und ich habe das gegen die Warriors gesehen und das war wirklich geil. Also, dass dann Harrison Barnes anfängt, gegen sein altes Team da Klay Thompson in den Post zu drücken und ihn dann Turnaround-Jumper zu geben. Wir haben nicht das ganze Spiel gesehen. Wir kamen irgendwann im 4. Viertel dazu, haben uns da hingesetzt und plötzlich guckt sich jeder so an, so ist Harrison Barnes hier gerade der Go-To-Guy? Was passiert hier? Also, das war cool, ja. Feier ich. Gebe ich dir auf jeden Fall. War geil. Und ich habe noch jemand, der hat halt auch einmal zumindest verloren, aber er ist gerade auch, über ihn sprechen wir auch gleich bei den, bei den All-Star-Reservisten müssen wir auf jeden Fall über seinen Namen sprechen, und zwar Donovan Mitchell. Mhm. Donovan Mitchell, die letzten 3 Spiele sind eigentlich seine normalen Stats, so 27 Punkte, 9 Assists, was eine Steigerung auf jeden Fall ist. Nicht die allerstärksten Quoten, aber gut genug. Freiwürfe komplett verkackt, by the way, da ist er bei 58. Ja, ich weiß nicht, was ihm da passiert ist, aber ist auch eine kleine Sample-Size, aber insgesamt, ich glaube, da hat kaum jemand ein Auge drauf. So ein bisschen wie bei Utah, die ja auch viel gewinnen aktuell und kein Mensch redet drüber, weil es halt Utah ist. Aber die Cavs haben echt viel gewonnen zuletzt. Und Donovan Mitchell ist da so ein wichtiger Spieler. Das Paris-Game hat er ja auch gewonnen, hat da 45 Punkte gemacht und so. Also nicht jetzt, dass mir die Cavs gerade mega gut gefallen, aber die haben echt eine Menge gewonnen und ich finde, es redet halt keiner drüber, weil es auch einfach Januar ist. Aber ja, lass auch mal Donovan Mitchell so ein bisschen Shoutout geben und Jared Allen, der auch gerade eine Menge stemmen muss, nachdem Evan Mobley verletzt ist. Und auch Jared Allen macht gerade einen super Job. Ich habe sogar manche Leute gehört, die ihn als All-Star-Reservisten haben wollen. Soweit ist es bei mir heute nicht gegangen. Aber ich finde, Jared Allen muss man auch mal loben dafür, dass er so viel abfängt, was normalerweise Evan Mobley halt normalerweise tragen würde, der aber halt verletzt raus ist.
Nee, mega. Ich glaube, da freuen sich auch die Cavs-Fans drüber, weil das ist wirklich komplett unter dem Radar gewesen, dass man mit diesen ganzen Verletzungen auch irgendwie kurios, ohne Darius Garland und Evan Mobley spielen sie plötzlich halt wesentlich besser. Ganz, ganz viel Veränderung auch in der Starting Five. Und Donovan Mitchell, ja, das war diese Woche ja sowieso ein größeres Thema, weil einige wollten ihn ja als All-Star-Starter auch haben. Einige wollten Jalen Brunson haben und ganz viele wollten Dame nicht haben. Und deswegen nehmen wir das vielleicht als Überleitung, um zu unserem Main Topic zu kommen nach einer Stunde. Ihr kennt uns, also nach einer Stunde kommen wir dann auch endlich mal zum Hauptteil.
Aber ist auch geil. Also ich hab auch das Gefühl, dass einfach die letzten Wochen, wir hatten die Pause drin, dann war von mir vielleicht letzte Woche war ein bisschen wenig, weil ich halt on the road war. Und jetzt hatte ich auch richtig Bock, heute einfach eine große Folge abzuliefern. Deswegen, Leute, jetzt eine Stunde erstmal Pre-Topics und jetzt Main Topic. Das ist doch auch so ein bisschen einfach für euch.
Ja, dann gehen wir rein in die Eastern Conference und sprechen nochmal ganz kurz über die Starter. Ich kenne Björns Meinung ja auch schon so ein kleines bisschen. Also bei Halliburton sind wir uns beide einig, das ist absolut verdient. Der spielt eine unfassbar geile Saison, hat sich total gesteigert, hat eine unglaubliche Assist-to-Turnover-Ratio. Dann Dame klammere ich mal ganz kurz aus, weil das ist so ein bisschen der Kandidat, über den diskutiert wird. Tatum, Giannis, Embiid. Ich glaube, da gibt es niemanden, der irgendwie was dagegen. Ich meine, Embiid spielt wieder eine MVP-Saison. Giannis spielt eine MVP-Saison. Tatum ist auch gut. Ich würde sagen,
keine MVP-Saison, aber seine Mannschaft ist einfach so gut. Er muss auch oft nicht alles machen wie die anderen so. Deswegen, bei den Celtics ist ein bisschen die Mannschaft der Star. Deswegen kann man da auch gleich bei den Reservisten, finde ich, über einige Celtics-Spieler diskutieren und sprechen, weil das echt spannend ist. Aber ja, ich würde auch sagen, also Tatum, Embiid, Giannis sind untouchable. Halliburton ist auch untouchable. Und der einzige Guard-Spot, über den halt gestritten wird, ist Dame, was ich auch voll nachvollziehen kann. Deswegen lass doch gleich in die Reservisten reingehen. Für euch da draußen nochmal, Leute, also die Reservisten werden gewählt von den 30 NBA-Coaches. Da gibt's jetzt kein Fan-Voting mehr, da gibt's von niemand anderem das Voting, nur die Coaches wählen, aber alle 30. Und es werden 7 Spieler pro Conference gewählt. 2 Guards, 2 Frontcourt-Player, also da zählen dann Leute wie Jason Tatum dazu, aber auch jemand wie Embiid, also alles, was Forward oder Center ist. Und dann das letzte, 2 Spieler ohne Position. Ja, also du musst 2 Guards wählen, du musst 3 Frontcourt-Player wählen und dann kannst du theoretisch nochmal 2 Guards reintun als Positionless oder 2 Center oder was auch immer du haben willst.
Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber im Backcourt war es dann für mich relativ einfach. Ich habe dann halt die beiden Spieler genommen, die ich eigentlich vor Dame gesehen hätte. Das war halt Jalen Brunson und Donovan Mitchell. Also ich hätte Jalen Brunson diesen Starter-Spot gegeben, weil keine Ahnung, Jalen Brunson hat es mir irgendwie angetan. Leute, ich kann es euch auch nicht erklären. Ich mag einfach, wie der Basketball spielt, wie der seine Würfe kreiert. Der trifft ganz, ganz wenige dumme Entscheidungen. Ich muss aber auch sagen, ich bin gerade so echt ein kleiner Knicks-Fanboy. Ich weiß auch nicht, warum, aber dieses Team ist irgendwie so geil ausgeglichen. Ich finde das Coaching in Ordnung. Isaiah Hartenstein dort hat jetzt eine größere Rolle, weil Mitchell Robinson, verletzungsbedingt raus. Sims ist wieder zurück, der wurde am Samstag eingewechselt. War auch ein geiler Moment. Die Kamera hält drauf und ich habe zu Björn erstmal im Broadcast gesagt, er erinnert mich daran, dass ich wieder ins Fitnessstudio muss. Ey, das ist eine Kante, dieser Typ.
Deswegen ist damals auch der Zettel gerissen, als er die 50 hochgehalten hat beim Dunk Contest, weil er einfach so eine Maschine ist, dass er den Zettel selber zerrissen hat wahrscheinlich.
Stimmt, aber Sims hat beim Dunk Contest richtig enttäuscht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, das war eine richtig... egal.
Das war auf jeden Fall die leiseste Slam-Dunk-Reaction, die ich jemals gesehen habe. Da gibt's sogar so ein Video, wo die ganzen Stars an der Seite stehen und er macht seinen Dunk und einfach alle sind leise. Keiner rastet aus. Ja, weiß auch nicht.
Ja, also deswegen Jalen Brunson für mich auf jeden Fall mit dabei. Bei Donovan Mitchell bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, weil ich ihn noch vor Tyrese Maxey sehe. Maxey hätte ich die ersten 15 Spiele in der Saison echt auch mit dabei gehabt, aber einfach auch abgebaut von den Quoten her. Und Ja, bei Trae Young. Ich weiß nicht, ob du Trae Young mit dabei hast. Deswegen, ich sage einfach mal meine beiden Backcourt-Reservisten, Jalen Brunson und Donovan Mitchell.
Ja, also bei den beiden gibt's für mich auch überhaupt keine Überlegung. Das Einzige, was ich sagen würde nochmal, ich habe es schon im Patreon-Pod, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt, wenn das da schon bekannt war oder sonst wo. Auf jeden Fall, ich finde Dame als Starter eine Frechheit. Ich finde, Dame gehört da nicht rein. Nicht bei der Saison, die er bisher spielt. Es ist keine schlechte Saison, aber es ist keine Saison auf dem Level von Brunson oder Donovan Mitchell. Und die sind beide der beste Spieler in ihrer Mannschaft, während Damian Lillard mit einem zweiten MVP zusammenspielt. Deswegen, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte lieber Brunson auf der zweiten Guard-Position und wenn er es nicht ist, dann Mitchell. Aber Dame, finde ich, gehört als Reservist rein, aber nicht als Starter. Das ist nur dazu einmal die Meinung. Ich bin total bei deiner Meinung von Brunson. Wir werden sicherlich noch öfter über die Knicks auch sprechen, die nächsten Wochen. Aber der hat eine Art und Weise, die dich komplett abholt als Fan. Also es gibt, glaube ich, ganz wenig NBA-Fans, die die Spielweise von Brunson sehen und sagen, nee, weißt du was, feiere ich nicht. Ist nicht meine Art Basketball. Das findest du einfach nicht. Genauso wie keiner sagt, ey, weißt du, wer einfach kein ästhetisch schönes Gamer, das ist Kyrie Irving. Das sagt kein NBA-Fan. Jeder liebt das Spiel von Kyrie Irving. Findest mir keinen, der sagt, ey, der hat aber ein scheiß hässliches Game. Ja. Und bei Brunson ist genauso. Der hat einfach so ein ästhetisch nices Game. Deswegen, ja, Brunson und Mitchell für mich auch die Guard-Positionen. Dann mache ich mal weiter mit den Frontcourt-Playern. Ich habe mich da wahnsinnig schwer getan, wirklich. Ich habe Randle drin. Ja, Julius Randle von den Knicks. Und dann habe ich Bam Adebayo, Paolo Banchero. Ich würde bei beiden auch mit mir reden lassen, dass man sagt, ey, finde ich nicht oder sollten nicht diese Spots haben vielleicht, sollten vielleicht ein bisschen später kommen. Aber ich habe mich echt schwer getan mit den Frontcourt-Playern. Deswegen nochmal bei mir Randle, Bam und Banchero. Wen hast du?
Ich gehe erstmal drauf ein. Ich finde es gut, dass du Julius Randle mit reingenommen hast, weil ich finde, er spielt echt eine gute Saison bei den Knicks und ich bin auch der Meinung, er hat's verdient, er hatte wirklich einen schwachen Saisonstart und hat sich dann aber wirklich gemausert und ist einfach ein konstanter Scorer mittlerweile. Er hat manchmal seine Abende, wo er denkt, er ist MJ und LeBron zusammen. Wobei man sagen muss, ich glaube, das hat sich schon so auch ein bisschen gelegt. Ich glaube, das liegt auch einfach so ein bisschen an der Teamkonstellation, dass er das wieder ein bisschen runtergefahren hat. Bam habe ich auch mit dabei. Ich finde, Bam hat es auch einfach verdient. Bei ihm ist es auch bei mir so ein bisschen die Two-Way-Komponente. Bam ist jetzt kein Spieler, der mich offensiv vom Hocker haut, bin ich ganz ehrlich zu dir. Yeah. Ich schaue jetzt nicht Bam Adebayo zu und denke mir, boah, hast du ein geiles Midi-Game oder boah, sind deine Post-Moves nice? Aber man muss halt einfach schon sagen, er hat echt ein extrem gutes Stellungsspieler, ist ein unglaublich variabler Verteidiger. Und dann muss ich auch echt sagen, also beim dritten fiel es mir auch extrem schwer und ich bin so ein bisschen im Zwiespalt gewesen, auch zwischen Paolo Banchero und Jalen Brown. Ich habe aber generell so ein bisschen auch das Problem gehabt, dass ich mir so dachte, ja, okay, ich kann auch einfach komplette Celtics Starting Five gefühlt ins All-Star-Team voten. Paolo oder Jalen Brown, jetzt muss ich mich on the spot irgendwie entscheiden. Wer hat denn das schönere Spiel für dich? Wem schaust du denn lieber zu? Einfach mal, beim All-Star-Weekend soll es ja auch irgendwie darum gehen, dass man jemanden gerne zusieht. Jalen Brown ist natürlich auch ein geiler Typ, der auch mal Poster-Dunks ziehen kann.
Ja, genau. Also ich wollte sagen, so unterschiedlich ist deren Spiel ja gar nicht. Banchero spielt halt mit ein bisschen mehr Größe und ein bisschen mehr Masse. Aber nichtsdestotrotz haben ja beide einen super Zug zum Korb, können beide am Ring abschließen, können auch werfen. Wenn du mich fragen würdest, ästhetisch schöneres Spiel, wäre ich bei Jalen. Und ich würde nur einwerfen, also Jalen ist gelistet bei NBA.com als Guard/Forward. Ich finde, er ist halt mehr ein Guard. Deswegen, ich habe mir eigentlich die ganze Zeit überlegt, kann ich den als Guard irgendwie nominieren? Und deswegen ist er bei mir bei den Forwards sowieso erstmal rausgeflogen, weil ich finde, er ist kein Forward. Aber ich lasse da auch mit mir reden und ich weiß auch nicht, wie es die NBA genau jetzt dann.
Er ist bei den Forwards gelistet gewesen, auch beim Voting. Er ist bei den Forwards
gelistet. Okay, gut. Dann kann man es machen.
Ich glaube, ich bleib bei Jalen Brown. Ich nehme Jalen Brown. Auch wenn ich mir denke, ja, Paolo Banchero, ich muss auch sagen, er hätte es irgendwo auch verdient gehabt und es wäre natürlich auch schön für ihn, weil es seine erste All-Star-Nominierung wäre. Was ist mit Porzingis? Porzingis ist nicht
Also die Celtics können wir allgemein mal besprechen. Ich war wirklich in dieser Bredouille. Ich bin reingegangen und dachte mir, ey, ich werde jetzt bestimmt 4 Celtics irgendwie noch in diese Reservisten klatschen, weil ich feiere die alle. Ich finde, die machen alle so einen geilen Job. Aber wenn ich sie mir dann individuell angeschaut habe und verglichen habe mit anderen Spielern, dann dachte ich immer, ja, aber die Person spielt irgendwie eine, weißt du, die Person spielt individuell einfach mehr eine All-Star-Saison als jetzt beispielsweise ein Porzingis oder vor allem bei Derek White war ich mir eigentlich sicher, dass ich den reinpacken würde bei den Reservisten. Aber ich kriege ihn nicht rein. I'm sorry. Ich kriege ihn einfach nicht rein. Das wäre unfair gegenüber anderen Spielern.
Also hast du ihn gar nicht mit drin?
Ich habe Porzingis nicht mit drin und ich habe, ich würde jetzt, nachdem wir jetzt so viel drüber geredet haben, vielleicht würde ich Banchero austauschen für Jaylen Brown.
Okay, also ich bleib bei Jaylen Brown, auch wenn ich es Paolo Banchero gönnen würde, aber ich glaube, sein Moment wird noch kommen, definitiv.
Das klingt irgendwie so voll episch, so sein Moment wird kommen.
Ja, sein Moment, da sind wir schon wieder bei Anime.
Ja.
Genau, dann haben wir natürlich noch die beiden positionslosen Spots. Ja. Und da ist echt ein Name, über den ich jetzt auch nachgedacht habe, ohne etwas, Derek White. Hast du ihn da mit drinnen oder hast du ihn nicht mit drinnen?
Nee, ich habe ihn leider nicht mit drin. Nochmal, also wir müssen nicht drüber reden, dass Derek White eine unfassbare Saison spielt und auch schon letztes Jahr super wichtig war für die Celtics. Es ist auch nicht so, dass der jetzt erst seit einer Saison irgendwie ein großes Thema wäre, aber ich glaube, diese Saison haben wirklich alle ihn auf dem Schirm. Letztes Jahr war schon mega krass für die Celtics. Meine beiden Positionslosen sind nochmal zwei Guards.
Trae Young und Tyrese Maxey.
Absolut.
Let's go!
Ja, ja, bei mir ist auch. Ist einfach so. Ey, was willst du machen? Trae Young macht 27 Punkte im Schnitt und 11 Assists, hat 41 Spiele gespielt. Und bei Maxey dachte ich eigentlich, ja, okay, Maxey nehme ich nicht. Ich glaube, Maxey wird nicht so die Zahlen haben. Maxey ist bei 26 und 6 Assists pro Spiel. Schießt 37% Dreier, 45 aus dem Feld, spielt bei einem der besten Teams in der NBA, ist der perfekte Co-Partner für Embiid. Ich wüsste nicht, warum er keinen All-Star-Spot verdient haben sollte. Vor allem, wenn es dann um Leute geht wie Porzingis vielleicht, wo ich sagen würde, ja, ey, Porzingis, du bist halt der drittwichtigste Celtic oder so. So, no offense, der macht einen super Job, aber den kann ich ja nicht dann den Spot geben vor Maxey, der eine viel wichtigere Rolle spielt bei einem Team, das ähnlich guten Record hat. Weißt du?
Ja. Also ich muss sagen, bei Maxey und Derek White war ich im Zwiespalt, weil beide irgendwie blöderweise, keine Ahnung, die letzten Spiele einfach nicht gut gespielt haben, also hatten auch keine guten Quoten, aber ich bin ehrlich zu euch, ich schaue halt Maxey einfach lieber zu. Und ich glaube, Maxey ist auch bei so einem All-Star-Game einfach der Spieler, mit dem du mehr Spaß hast. Derek White spielt eine unglaubliche Saison, wirklich. Aber ja, ich wäre auch bei Trae Young. Alleine schon, damit die Trae Young-Fans nicht in meine DMs leiden. Und Maxey, ja, ich liebe Maxey einfach. Und ich glaube, das kann man so vertreten. Und dann haben wir als Reservisten Brunson, Mitchell, Bam, Brown, Randall, Young, Maxey. Genau.
Ja.
Das wäre dann quasi.
Genau. Das wäre unsere Eastern Conference. Letzte Sache noch, weil es sicherlich auch gefragt werden wird, Franz Wagner. Ich sage euch mal die Stats, also Franz hat 38 Spiele gemacht, was auf jeden Fall legit ist. Er war dann ja raus, nachdem er umgeknickt ist gegen die Kings, aber sonst hat er eigentlich alles gespielt. Macht 20 Punkte im Schnitt, knapp 6 Rebounds, 4 Assists, trifft 46 aus dem Feld, nur 30 von der Dreierlinie. Sein Dreier ist leider ziemlich gedroppt diese Saison, kommt vielleicht noch, er ist eigentlich ein guter Shooter. Und ja, die Magic haben einen Record von, wo sind die, 24-22, sind Platz 8. Also, sagen wir so, er ist genauso wie Banchero, vielleicht ein honorable Mention. Er ist jemand, der es auf jeden Fall dieses Jahr verpassen wird. Es gibt einfach zu viele andere Jungs, die besser sind als er. Aber dass wir überhaupt in seiner dritten Saison jetzt drüber reden, ob der Typ ins All-Star-Game gehört oder nicht, ist ja eigentlich schon Zeichen dafür, wie unfassbar gut er ist. Er ist jetzt 22 Jahre alt. Ich bin mir sicher, in seiner Karriere werden wir die ein oder andere All-Star-Berufung sehen. Aber jetzt im Moment, muss ich sagen, ist er einfach noch nicht drin.
Ja, und die beiden haben leider auch zum falschen Zeitpunkt diesen krassen Stretch gehabt, wo sie so viele Spiele gewonnen haben. Wenn sie den jetzt gehabt hätten, dann würde es beide, glaube ich, richtig pushen. Aber jetzt die letzten Wochen waren so ein bisschen durchwachsen und verletzt und dann hat man doch auch wieder viele Spiele verloren. Ja, ich glaube, beim All-Star-Voting und auch bei den Reservisten ist es dann manchmal auch schon so, hast du gerade das Momentum. Also stellt euch mal vor, keine Ahnung, Franz hätte die letzten 5 Spiele 35 im Durchschnitt gemacht bei 50, 40, 90 und die Magic hätten 5, 6 Spiele Run, dann hättest du wahrscheinlich nochmal eher eine Chance, aber so dieses Jahr bin ich bei Björn, denke ich. Ich würde das leider noch nicht reichen, aber die, wie habe ich gerade gesagt, im Moment wird noch kommen, definitiv.
Ja, ja.
Und dann gehen wir rüber in die Western Conference und da habe ich selten so wenig Gemecker gehört, bei den Startern. Doncic, SGA, LeBron, KD und Jokic. Ich hatte tatsächlich noch das Gefühl, am meisten wurde noch gemeckert bei LeBron, was ich so in den Kommentaren gelesen habe. War es bei dir auch so, was du mitbekommen hast?
Genau, also das ist eigentlich die eine, genauso wie im Osten quasi die eine Guard-Position mit Dame Lillard strittig war, ist es im Westen eigentlich nur die eine Forward-Position mit LeBron. Alles andere ist so in Stein gemeißelt. Und es spricht ja auch Bände, guck mal, Curry ist nicht in der Starting Five. Und nicht mal die Curry-Fans machen groß einen Aufschrei, weil SGA und Doncic einfach so kranke Seasons abreißen, dass du halt nichts sagen kannst, wirklich. Und guck mal, auch ein Anthony Edwards, der auch bei einem Top-Team-Spiel, Top-2-Team im Westen, der unfassbar spektakulär ist, der über 25 Punkte im Schnitt bestimmt auflegt. Keiner redet darüber, dass Ant irgendwie diesen Spot verdient hätte. Also das spricht einfach für die absolute Brillanz gerade. Ist das richtige Wort? Hoffentlich.
Brillanz.
Ja, okay. Die absolute
da ist er
Brillanz.
Weg, der Ehering.
Hat man das gehört?
Ja, ja, man hat's gehört.
Der ist mir gerade weggesprungen, ja, scheiße. Auf jeden Fall. Nee, das spricht einfach dafür, wie stark SGA und Doncic gerade sind. KD meckert wahrscheinlich auch kaum jemand, weil KD einfach unglaublich viele Punkte scored und auch lange Zeit alleine war in diesem Suns-Team, ohne Booker, ohne Beal. Das muss man auch respektieren, finde ich. Jokic muss man sowieso nie drüber reden. Es gibt überhaupt keinen Big, der da einen Anspruch stellen kann. Und ja, dann also ich habe eigentlich meine beiden Guards jetzt schon genannt, die auf jeden Fall safe dann bei mir sind. Das sind Curry und Ant.
Mhm.
Ja, da bist du wahrscheinlich dabei. Und dann muss ich sagen,
ich habe eine andere Reihenfolge. Also okay. ich hab Curry und Booker als die.
Okay. Ja.
Aber ich habe Ant dann halt später mit dabei. Was soll ich jetzt großartig rumlabern? Ja.
Genau, nee, fair, weil ich ja Booker gleich bei den Positionslosen einmal. Mhm. Das war einfach nur, wie ich drüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Ich hätte Booker auch den zweiten Guard-Spot einfach geben können. Ich fand Forwards unglaublich schwierig und ich habe so viele Honorable Mentions jetzt auch. Ich sag dir mal meine Forwards. Meine Forwards sind AD, Kawhi und Paul George. Ja. Und ich kann total verstehen, wenn Leute sagen Markkanen oder Sabonis oder Gobert, aber ich finde einfach diese LA-Forwards gerade crazy. Über die Clippers hast du vorhin schon so ein bisschen die Einleitung gemacht. So die Clippers liefern halt krank ab seit gefühlt einem Monat mindestens, wenn nicht länger. Die gewinnen jetzt gerade auch wieder alles. Kawhi und PG sind gesund, die spielen geil. Die sind perfekt einharmoniert mit James Harden. Das funktioniert alles so gut. Ich muss die beide mitnehmen. Und die nehmen sich halt so ein bisschen gegenseitig die Stats weg. Die haben jetzt beide nicht irgendwie die, wie wir viel gesagt haben, so die 28 Punkte. Aber die machen halt beide in den Low 20s so ihre Punkte. Aber die sind so effizient beide. Die sind verlässlich dieses Jahr. Die gewinnen alles. Also ich muss es den beiden geben. Und ich finde auch AD, ich hab mich richtig erschrocken, als ich vorhin nachgeschaut habe bei AD, wie viele Games der gemacht hat. Ich glaube, der hat bis auf ein Spiel jedes einzelne gemacht für
der
die
Lakers. Der ist topfit, ja.
Der ist bei 45 Spielen oder sowas Absurdes. Das ist normalerweise eine ganze Saison für AD. Und da muss ich sagen, ich muss es auch AD geben. Also das sind meine drei Forwards, alle sind aus LA. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll.
Ja. Ich hau jetzt einen raus. Ich mache erstmal AD, bin ich auch komplett mit dabei. Tolle Saison, auch wenn es bei den Lakers jetzt nicht optimal läuft, aber ich glaube, dieses Jahr hat das einfach komplett verdient. Kawhi Leonard auch. Und dann gibt es diesen einen Namen, diesen einen Typen, der so komplett anders ist als alle anderen und der mit 2,24 Meter einfach den Sham-God auspackt und ich denke mir...
No way!
Und ich denke mir... Ich kann es eigentlich nicht bringen, weil es gibt andere, die eigentlich vor dir reingehören.
Ja.
Aber ich will dich einfach sehen, Mann. Du bist so ein kranker Freak, Mann. Und deswegen, Alter, ich würde einfach.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Eiskalt Wemby reinpacken.
Ey, das ist ein Statement, aber auch ein Skandal, weil du kannst ja nicht Wemby mit seinen 20 und 10, die er im Schnitt macht, kannst du jetzt nicht vor den ganzen anderen Jungs nehmen, über die wir gerade geredet haben.
Oh doch, ich kann, aber, Mann. Wenn er, dann okay. einfach, wenn er dann einfach im gegnerischen Team, weiß ich nicht, Joel Embiid den Shamgod reindrückt, Alter.
Als ich den Shamgod gesehen habe gegen Gobert, da war es bei mir auch vorbei. Da habe ich mir auch gedacht, ey, der Typ ist doch prädestiniert für 5 MVPs und 10 Titel. Das wird ja. der Bill Russell unserer Generation. Nee, das ist absurd. Also ich bin voll bei dir. Wemby spielt auch eine geile Saison. Ich habe auch was gelesen, dass ja sein Shooting am Anfang der Saison ziemlich scheiße war. Wenn man aber irgendwie die letzten 10 oder 20 Spiele sich anguckt, dann soll er so um die 35% Dreier treffen.
Also stabilisiert,
ja. Das hat sich auch gesteigert. Und ein Case für Wemby als All-Star.
Ja, komm, let's go. Push mich.
Der hat gegen diese ganzen Bigs in der NBA, Jokic, AD, Giannis, Embiid, hat der geile Spiele abgeliefert. Der hat über 20 Punkte gemacht. Der hat geblockt. Der hat Giannis einmal vom Dunk runter geblockt. So wurde Giannis in seinem ganzen Leben noch nicht geblockt. Der hat wirklich in den Games, in denen es drauf ankam, hat er geliefert. Mhm. Und deswegen, ich finde dein Pick komplett.
Björn ist auch bei mir.
Nein. Ich finde dein Pick komplett absurd. Ich finde ihn respektlos gegen die anderen Forwards und Bigs der NBA im Westen. Aber ich finde ihn geil. Und ich bin voll bei dir. Wir wollen alle Wemby als All-Star sehen.
Let's go. Ey, ich brauche Wemby im Dreier-Contest, im Dunk-Contest und ich brauche ihn im All-Star-Game.
Skills-Challenge hat er, glaube ich, gesagt, macht er. Ich glaube, man hat schon. Ja, er hat schon gesagt, Skills-Challenge macht er oder so.
Mhm. Aber gibt es doch. Gibt doch immer Rising Stars oder gegen
das ist dieses Rookie Game gegeneinander, so ein Mini-Turnier, das wird es auch wieder geben, ja.
Ja, also Leute, natürlich ist es ein Pick, der einfach nur aus Fanperspektive ist, jetzt nicht von den Leistungen. Ja, du hast PG hast du als dritten gehabt, gell, Paul George.
Paul George, genau.
Ja, genau, kann man natürlich absolut machen. Es tut mir immer eigentlich fast leid, dass so jemand wie Sabonis dann wieder hinten runterfällt, weil ich finde, der spielt auch eine tolle Saison. Ganz, ganz viele Spiele, die auch irgendwie so unter dem Radar fliegen, 20 Rebounds hier, mittlerweile auch ganz schön viele Spiele, wo er auch ein Triple-Double auflegt, also so ein echt sagen, spielt auch eine gute Saison, aber ich glaube AD, Paul George, Kawhi Leonard, da kann man nichts falsch machen. Ich habe dann noch als Positionslosen, habe ich wie gesagt noch Edwards mit dabei und jetzt bin ich gespannt, wen du noch hast, weil ich habe hier jetzt noch De'Aaron Fox mit reingenommen. Wen hast du da noch mit reingenommen? Als letzten positionslosen Spieler.
Ich habe auch De'Aaron Fox. Ich muss es sagen. Also ja, weil ich ihn jetzt auch wieder gegen die Warriors gesehen habe und da war er krass und er hat einfach die Zahlen, also wenn wir uns das angucken, der macht fast 28 Punkte im Schnitt, trifft krasse Quoten, ist der beste Spieler bei den, bei den Kings, spielt super.
Erstmal das Team vergessen. Einfach nur Fox ist ein geiler Spieler, egal wo er ist.
Nein, ich wollte nur noch das zu Sabonis auch sagen, weil wir den gerade auf hatten. Du hast total recht mit den seinen Werten, nämlich der ist echt fast bei einem Triple-Double im Schnitt mittlerweile. Der ist bei 20, 12,7 Rebounds und 8 Assists, sorry. Der führt, müsste er eigentlich genauso wie letztes Jahr, genau, führte die Liga in Rebounds an. Er spielt 44 Spiele. Er fliegt halt komplett unterm Radar. Er ist nicht flashy, er ist nicht laut. Er ist kein super athletischer Spieler, deswegen wollen ihn die wenigsten wahrscheinlich beim All-Star-Game sehen. Aber nachdem die Coaches voten, wenn jetzt 30 NBA-Coaches sagen, ey, weißt du, wer uns immer die meisten Buckets oder den meisten Trouble gibt im Gameplan, das ist Domantas Sabonis, wenn wir gegen die Kings spielen, dann kann ich mir vorstellen, dass auch die Coaches sagen, ey, Sabonis hat's mehr verdient. Also das würde ich nicht ausschließen, aber De'Aaron ist für mich ein Lock als Reservist bei 28 Punkten im Schnitt, bei den Quoten, bester Spieler der Kings, muss ich ihm geben. Und super Klatsch wieder. Der hat auch gegen die Warriors wieder kranke Würfe mit drin, also muss ich ihm geben.
Ja, ich finde vor allen Dingen, die Kings fliegen in der Saison, ja, sie haben jetzt natürlich nicht die beste Offense wie im letzten Jahr, es ist alles doch ein bisschen wackeliger und es gibt auch da tatsächlich immer wieder Gerüchte, dass die auch eventuell auf dem Trademarkt aktiv werden wollen. Bin mal gespannt, ob da was passiert. Es wäre übrigens so ein Team, wo ich mir Mark Cannon mega gut vorstellen könnte. Der Vertrag.
Ich habe gerade überlegt, Harrison Barnes für Giannis straight up. Wer sagt nein?
Ja, also aktuell muss ich klar sagen,
die Kings sagen nein.
Ja,
die Kings sagen, geht uns weg. Wir haben schon zu Bonus und wir behalten Barnes.
Aber ich glaube, bei Barnes ist tatsächlich, ich glaube, das ist sein letztes, pass auf, das ist sein letztes Vertragsjahr. Jetzt wissen, ich schau kurz nach. Dann wissen wir, warum er so gut spielt.
der Tobias Harris Move.
Nee, er hat schon verlängert. 3 Jahre hat er 54 okay. Millionen. Also das kann man ihm nicht. Aber es wäre so typisch gewesen so. Oh, yeah. Vertragsjahr. Okay, ich spiele mal plötzlich wie, keine Ahnung, Primetime KD und mach 30 Punkte im Schnitt bei 50, 40, 90. Nee, also ja. Ich glaube, das ist auch absolut fair, bei den Kings mal die Spieler hervorzuheben, die, also ich glaube, wir hatten jetzt heute Fox, Harrison Barnes und Domantas Sabonis. Also ich glaube, wir hatten noch nie eine Folge, wo wir 3 Kings-Spieler so lobend hervorgehoben haben. Und ja, Leute, das wären unsere Reservisten. Ich bin gespannt, was letztendlich die Coaches dann entscheiden werden, ob es dann irgendwie riesengroße Überraschungen gibt. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die Coaches ein Riesenfan sind von Derrick White. Ich habe das Gefühl, dass der eventuell Trae Young oder Maxi oder irgendwie so jemanden vielleicht rauskicken könnte. Das könnte ich mir echt vorstellen. Ansonsten in der Western Conference, kann ich mir da irgendwas...
Ich würde gern noch einen Honorable Mention machen in der Western Conference. Und zwar auch bei einer Mannschaft, die jetzt unglaublich viel eben gerade gewinnt und wo er ja einfach einer der wichtigsten Spieler ist, weil er diese ganze Offensive einfädelt, ist James Harden.
Ja.
Die Zahlen sind jetzt natürlich mit 17 Punkten und 8 Assists nicht das, wo du sagst so, oh mein Gott, All-Star-Reservist oder Starting-Spot garantiert. Absolut nicht.
Muss er aber auch wenn gar man, nicht bei den Clippers, das ist es doch, oder?
Eben, genau. Er ist halt, also er hat erstmal so ein geiles Verständnis mit Zubats. Ich glaube, das bekommen die wenigsten gerade mit. Man redet viel so über die Stars, aber dieses Verständnis, was er einfach hat, das ist so ein bisschen wie früher mit Capella, finde ich. Das kommt dem Ganzen sehr nahe. Das gefällt mir total gut. Aber Zubats ist raus gerade, ne? Zubats ist jetzt, glaube ich, ein bisschen raus. Deswegen hat doch Theis jetzt zuletzt so viel gespielt, richtig?
Ja, genau. Theis hatte letztens wieder 18 Punkte irgendwie, 5 von 6, 2 von 3, keine Ahnung, voll abgegangen gegen, weiß nicht, war gegen das gegen die?
Das?
Ich glaube gegen OKC, warte, ich schau kurz nach.
Der hatte auch so einen kranken Block neulich, wo ich die Clippers gesehen habe. Da hat der, ich weiß gar nicht, ob es die
Celtics... Ah nee, das war sogar gegen die Celtics.
Genau, gegen die Celtics, ja. Die haben, das war ja eben auch so krass. So die Celtics sind eigentlich so gut, haben Miami komplett weggehauen und dann treffen sie auf die Clippers und die Clippers klatschen die Celtics weg.
Die haben die vermöbelt.
Also, ja, die haben die richtig weggehauen. Und deswegen muss ich sagen, also James Harden... Seit er bei den Clippers ist, ist das halt eine komplett andere Mannschaft. Alle haben ihm Unrecht getan, mich eingeschlossen. Es gibt ein Video bei mir auf meinem Zweitkanal, wo ich gesagt habe, ey, bitte, bitte, bitte macht diesen Trade nicht Clippers, holt euch nicht James Harden ins Haus. Ja, ey, und guck dir an, was er gemacht hat. Aber zugegebenermaßen, ne, zum einen, wir sind jetzt im Januar. So im Januar als Superstar gut aussehen ist was anderes, als in den Playoffs gut aussehen. Und das Zweite ist, James Harden, damals, als ich das Video gemacht habe, hatte nur Probleme, war öffentlich eine Katastrophe, hat sich gebieft mit seinem ehemals besten Freund, dem GM von den Sixers, hat die Jahre davor ständig nur Trades gefordert, hat nie die Leistungen gebracht, die du dir wirklich von ihm gewünscht hast. Und jetzt schlägt er mit 34 Jahren in LA ein, als wäre Primetime James Harden. Das siehst du halt nicht kommen. So, das darf man, finde ich, dann in solchen Analysen auch nicht unterschlagen. Woher soll ich wissen, dass James Harden auf dem Level Basketball spielen kann, wenn das die Jahre davor nicht gezeigt hat und in den Sommern immer nur ein Trade fordert? Das muss man ja dann schon auch mal ein bisschen relativieren irgendwie alles.
Ich glaube, du wirst bei jedem Content Creator dieses Video finden, die ersten 5, 6 Spiele, wo die Clippers einfach ausgesehen haben wie eine Mülltonne. Ich habe auch ein Video, ich weiß gar nicht, da standen sie, glaube ich, damals 0-5 oder 0-6 und dann, glaube ich, habe auch irgendwie, kann das überhaupt funktionieren und so weiter und so fort. Mhm. Aber hey, damals, und ich stehe auch vollkommen dazu, James Harden ist kam, Isolation Basketball, keine guten Laufwege, jeder war komplett überfordert, die Rollenverteilung war überhaupt nicht klar Und deswegen zum damaligen Zeitpunkt war die Analyse in Ordnung. Und jetzt heute, wenn ich eine Analyse machen würde, dann würde die halt komplett anders aussehen. Der Basketball von den Clippers ist mittlerweile echt schön anzuschauen. Die wissen, wie sie sich bewegen, haben gute Laufwege. Auch mal ein Lob an Tyronn Lue, den habe ich nämlich damals auch kritisiert, kann ich mich dran erinnern. Genau, und deswegen, ich glaube, das muss auch immer jedem Fan da draußen bewusst sein. Und auch als Content Creator ist dir das einfach klar. Die Saison ist so unendlich lang und du hast eigentlich immer bloß so, keine Ahnung, so Spots, die du bewerten kannst. 2-3 Wochen in diesem Zeitraum und dann kann halt auch schon sein, dass keine 2 Wochen später das halt schon wieder absoluter Bullshit ist. Es sind so viele Spiele, deswegen James Harden, guter Pick, dass man den da noch auf jeden Fall erwähnt. Ansonsten, ich habe jetzt so niemanden mehr. Könnt ihr jetzt noch meine ganzen Lieblinge aufzählen und die türkischen Fans würden vielleicht noch sagen, hey Leute, also wollt ihr vielleicht einmal Şengün erwähnen oder so oder wollt ihr, dass wir euch deabonnieren oder was? Nein, wir wollen nicht, dass ihr uns deabonniert.
Nee, Şengün ist auch immer ein guter Pick. Ich habe vorhin auch reingeschaut, ist bei 22 Punkten, 9 Rebounds, 5 Assists. Ich habe das schon oft gesagt, ich habe jetzt nicht jedes Rockets-Spiel gesehen, was ihr sicherlich verstehen könnt, aber immer wenn ich die Rockets gucke, gehe ich da nicht raus und denke mir, ah, Van Vliet ist krass, ah, Dylan Brooks, ah, Jalen Jalen Green. Genau, ich gehe immer raus und denke mir, ey, Şengün ist so verdammt gut. Deswegen, ja, man kann sicherlich auch einen Outsider-Case für ihn machen, aber genauso wie es Markkanen bei mir nicht reingeschafft hat, genauso wie es Sabonis und Gobert, über den haben wir gar nicht geredet, ist halt auch absolut der falsche Spieler für ein All-Star-Game. Also zum einen ist er unglaublich unbeliebt unter allen anderen NBA-Spielern. Ich glaube, niemand hat eine beschissenere Zeit beim All-Star-Game als Gobert, weil einfach erstmal überhaupt keiner mit ihm redet. Dann ist er einfach ein Spieler, der null gemacht ist fürs All-Star-Game, weil er bringt dir nur Defense. Seine Offensive ist wirklich eine Blamage. Also von 0 von 3 würde der Typ träumen, weil das würde bedeuten, dass er wüsste, wie man 3 Würfe an den Mann bringt. Goberts Offensive verdient oft den Namen nicht. Wirklich. Und ich bin mittlerweile bei T-Mac, der wirklich so komplett fragend in die Kamera in irgendeinem Segment mal gesagt hat, sag mir, woran Gobert im Sommer trainiert. Der soll mir Bescheid sagen, was er tut im Sommer, um sein offensives Game zu verbessern, weil man kann nicht so schlecht sein nach 10 Jahren NBA. Und es ist einfach so. Also seine Offensive, ey, dass du da 2 Airballs hintereinander, Freiwürfe, Drops gegen die Clippers, das ist doch einfach erbärmlich, so, das ist doch einfach peinlich. Und ich verstehe nicht, wie man so viel Geld für Basketball bekommen kann und dann nur an einem Aspekt arbeiten kann. Weil, sorry, an der Offensive kann er nicht arbeiten. Wir haben, und man kann es auch heutzutage nicht mehr auf die Größe schieben, weil wir haben einen Wemby, der mit 2,24 Meter seine Freiwürfe swisht. Wir haben einen Chet Holmgren, der bei sehr großer Größe seine Freiwürfe swisht. Wir haben Leute mit Riesenhänden in der NBA wie Kawhi Leonard, der seine Freiwürfe machen kann. Wie kann man so schwach sein in der Offensive? Ich will jetzt gar nicht zu sehr abranten. Nochmal defensiv, was er
machst du bloß seit 3 Minuten.
Ja, ich weiß, aber was er für die Timberwolves bedeutet, muss man hervorheben. Und das ist auf jeden Fall All-Star würdig und das ist All-NBA Defense würdig und das ist vielleicht auch Defensive Player of the Year würdig. Aber ich will ihn eigentlich nicht in einem All-Star-Game sehen. Ich finde, er passt da einfach in keinem Bereich wirklich rein. Muss man einfach ganz klar sagen. Und das sage ich aber auch schon mal nochmal. Ich bin 2004 war das erste All-Star-Game, was ich gesehen habe, damals auf DSF in der Zusammenfassung. Und es war in Los Angeles und da war Ben Wallace unter anderem All-Star. Ben Wallace als All-Star hat gesackt, weil Ben Wallace hatte eine ähnliche Offensive wie Gobert. Der konnte gar nichts in der Offense. Und dann hast du vielleicht den einen oder anderen spektakulären Block gesehen und vielleicht einen Alley-Oop irgendwie von Iverson. Aber du hast nichts gesehen, wo du dachtest so, ah, der Typ ist verdient All-Star. Und ich finde, das trifft auch einfach auf Gobert zu. Wenn du so nur defense-orientiert bist, weiß ich nicht, ob du was im All-Star-Game verloren hast. Sorry.
Um die Frage von T-Mac zu beantworten, schau dir einfach an, wie braun Rudy Gobert nach jeder Offseason
nach jedem
ist.
Sommer ist.
Genau,
du denkst, liegt nur in der Sonne.
Dann weißt du, was er in der Offseason gemacht hat. Und zwar einfach die Eier geschaukelt. Wie ich das auch machen würde, wenn ich 50 Millionen verdienen würde. Ihr könnt mich alle mal, würde ich euch sagen. Alter, ich bin ein Deep-Hole-Kandidat und Freiwürfe. Hey, who cares? Ich muss Scheine zählen im Sommer. Nein, Spaß beiseite.
Stell dir vor, der hat so voll den ausschweifenden Lifestyle, Rudy Gobert.
Stell mir gerade vor, wie Gobert einfach auf so einer Sonnenliege liegt mit so einer Brille und hat einfach so die Dollarscheine und zählt sie. Nein, ja. Gut. Nochmal ein großes Fazit von Björn zu Rudy Gobert. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber ich habe es auf jeden Fall gefeiert. Ich glaube, damit sind wir durch mit unseren Reservisten. Von Donnerstag auf Freitag wird es dann bekannt gegeben. Ich bin gespannt. Interessiert einen ja dann auch immer sowas, die Coaches dann auch letztendlich bewerten. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall unsere Meinung und dann sind wir durch, oder? Vom Programm her. Haben wir noch irgendeinen Punkt? Nö.
Nö, wir sind durch. Es gibt echt ein paar spannende Teams gerade. Vor allem die Clippers, würde ich sagen. Die Knicks sind halt jetzt ein bisschen geschwächt, leider durch die Randle-Verletzung. Ich zähle einfach nur so ein paar Teams, auf die man jetzt im Auge haben kann oder sollte. Die Cavs sind eine Mannschaft, die viel gewonnen haben zuletzt.
Lass doch nächste Woche Top 5 Contender machen. Mit Trades.
Top 5 Contender.
Ja, und dann können wir so ein bisschen, ich meine, einige sind natürlich offensichtlich, aber dann kann man einfach so ein bisschen über die Clippers reden, über die Celtics, warum wir uns, oder ich, vielleicht auch nicht so ganz zu 100% sicher bin, so ein, zwei Punkte und so weiter und so fort. Ich hätte da gerade fast aus Spaß die Lakers genannt.
Ey, ich habe die Lakers nach wie vor in der 1 im Besten. Erzählt mir alle nichts. Du kannst fürs All-Star-Game kannst du einfach einen Privatjet nach L.A. schicken und die alle einsammeln und mitnehmen zum All-Star-Game.
Ja.
Das habe ich mich eh gerade gefragt. Glaubst du, die fliegen mit zwei Jets oder mit einem? Es wäre eigentlich witzig, wenn die so die Clippers und die Lakers alle in einem Jet fliegen zum All-Star-Game. Sollten die alle zu Hause sein zu dem Zeitpunkt? Vielleicht haben die auch Auswärtsspiele oder so, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie bloß so eine Rivalität unter den Fans und unter den Ownern und so.
Ja, ich glaube, LeBron und PG sind mega cool zum Beispiel.
Ja, denke ich auch. Übrigens, ich finde auch mal LeBron James bei PG im Podcast. Wäre auch mal geil.
Das Ding ist, LeBron macht keine Podcasts, weil er das Medium nicht kontrollieren kann. Weil es einfach es ist zu lange und er hat nicht den Final Say, wie das veröffentlicht wird. Aber ich hätte so gerne, also man muss PG wirklich loben. Ich finde, PG hat unter allen Spielern den wahrscheinlich professionellsten Podcast. Ich finde, die Spieler öffnen sich da immer richtig gut. Hier, wie heißt der, Franz Wagner war jetzt gerade bei JJ Redick. Das habe ich mir noch nicht angehört, aber ist bestimmt mega gut, kann ich mir gut vorstellen. Aber PG macht echt den besten Job. Der hatte neulich Daniel Theiss da, da haben die viel über diese USA und Rest der Welt Dynamik geredet. Also ist wirklich geil, muss man sagen. PG, Shoutout.
Ja, der hat auch echt eine gute Podcast-Stimme, muss man sagen. Also der weiß auch, wie man redet.
Ja, voll. So eine ruhige Art. Es gibt auch einige, aber manche Leute reden auch einfach nur Scheiße und das ist auch entertaining. Also mein zweitliebster Player-Podcast ist nach wie vor Jeff Teague. Der ist jetzt kein aktiver Player mehr, aber Jeff Teague gibt so einen Fick, der redet einfach über die NBA, als wäre im Barbershop und als wäre ihm alles egal, als wüsste er gar nicht, dass da Kameras aufgestellt sind. Der sagt so, der ist sorry und der ist trash und der fucked me over und der dies. Das ist so witzig, wie der redet einfach über so die NBA, als wäre das so seine Liga an seinem Freizeitplatz nebenan. Das ist übergeil.
Oh Gott. Ja, Leute, also habt ihr noch ein paar Podcast-Empfehlungen von uns für euch, dann sind wir für heute durch. Hat mega Bock gemacht.
Auch
generell die erste Stunde, die auch so ein bisschen geprägt war von Starting Five und unseren ganzen Momenten. Aber ich denke, das ist für euch auch interessant. Das macht uns auch einfach aus, so ein bisschen, was bei uns privat abgeht. Gibt es noch irgendwas, was wir erwähnen?
Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung, nämlich jeden Samstag, Freunde, gibt es auf der Patreon-Seite. Patreon.com/das5Viertel gibt es eine Bonusfolge, wo wir eure Fragen beantworten. Da sind extrem viele Leute immer dabei. Wir kriegen mittlerweile oft 60, 70, 80 Fragen. Wir müssen da immer so ein bisschen gucken, dass wir überhaupt alle unterbringen. Und ist eine geile Community dort. Jede Woche bekommt ihr da eine Zusatzfolge. Und wenn euch das hier gefallen hat, wir sind da auch immer so ein bisschen oft lockerer, was manche Themen angeht, weil wir einfach sagen so, ey, das ist einfach komplett frei aus dem Bauch heraus. Da gibt's auch öfter mal so ein Rant wie gerade über Gobert, einfach weil es gerade sich anbietet. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut gerne vorbei, supportet gerne und dann bekommt ihr zwei Folgen in der Woche statt einer. Und ihr bekommt diese Folge immer einen Tag früher, nämlich schon am Dienstag und komplett werbefrei.
Ich denke mir gerade auch immer so, die Leute denken sich auch so, Jungs, das haben wir schon 100 Mal gehört, aber wir müssen euch ja trotzdem immer mal wieder dran erinnern, dass ihr endlich am Start seid.
Und ja, jetzt warum denn nicht? Es sind ja auch immer neue Leute dabei. Die wissen das gar nicht.
Genau, so wie, wie hieß er? Snickerdoodle, oder?
Der war oder so wie Siebes, der dachte, er kann sich hier reinsneaken mit einem Namen und dabei so offensichtlich. Also komm, dreh dich mal ein bisschen an. Morgen ist Shots Fired, nehme ich ihn erstmal wieder auseinander.
Ja, Leute, Shots Fired gibt's bei Siebes und Björn, genauso wie es bei Björn noch einen Vlog gibt über diese ganze Community-Reise. Ich freue mich auch schon drauf, weil es gab den ein oder anderen geilen Moment, vor allen Dingen das auf dem Feld. Da kann ich echt nicht drauf warten, bis also ich glaube, das ist einfach so geil und lustig.
Ja, so witzig.
Genau, und ansonsten sind wir für heute raus. Wir danken euch wie immer für den Support und dann hören wir uns wieder am Samstag, liebe Patronen, und ansonsten nächste Woche dann mit den Contendern und hoffentlich auch vielleicht schon wieder mit dem ein oder anderen Trade. Das wäre natürlich geil.
Für heute und All-Star-Snaps, weil bis dahin sind alle All-Stars bekannt. Das heißt, wir machen auch noch All-Star-Snaps.
Genau, All-Star-Snaps nehmen wir auch noch mit rein und dann haben wir wieder einen vollgepackten Pot. Für heute sind wir erstmal raus. Danke fürs Reinhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.